Herzlich willkommen, liebe Novizinnen und Novizen, zur Runfänger-Episode des Bestzeit-Podcasts von Philipp Flieger und Ralf Scholz. Was das bedeutet, gleich mehr. Ja, wir haben hier herrlichste Wortkreationen. Heute werden wir die wunderbarsten Wortkreationen aus dem Bereich Running prämieren. Platz 1 geht an Runfänger, nämlich für Philipp, der Anfänger des Laufens.
Ich wollte gerade sagen, ich bin wieder back, aber soweit ist es noch nicht. Aber ich versuche mich mal wieder in laufenden Bewegungen, kann man sagen. Und ich bin gut drauf. Ich bin ein bisschen müde, weil das ist schon jetzt wieder was anderes, wenn man das dann mit so einem normalen, im weitesten Sinne normalen Trainingsvormittag so kombiniert, wie das üblich normalerweise ist. Also halt laufen, dann ein bisschen Krafttraining, dann noch Physio. War ich heute Vormittag eigentlich die ganze Zeit unterwegs und fühlt sich großartig an, vor allem dadurch, dass ja das Laufen wieder dabei ist, auch wenn man vielleicht sagen muss, wer das jetzt noch nicht auf Strava gesehen hat, wir nehmen heute an einem Dienstag auf, weil wir eine relativ volle Woche haben, also Dienstagmorgen bin ich 6,2 Kilometer gelaufen. Es war spektakulär, Leute, könnt ihr euch nicht ausmalen, ja? Also ich glaube, da waren die Emotionen mal höher fast als oder intensiver als vielleicht bei so manchem gut gelaufenen Rennen, kann man vielleicht sagen. Aber es hat auf jeden Fall der strömende Regen hat dem Spaß heute wirklich keinen Abbruch getan. Jetzt wird vielleicht der ein oder andere, der das gesehen hat, sich denken, boah, warum muss der denn hier schon wieder 4:10 laufen? Ich habe ehrlich gesagt gar nicht auf die Uhr geguckt beim Laufen. Also das war eigentlich eine der Vorgaben auch vom Physio. Der gesagt, Kopf aus, denk nicht so viel drüber nach, wie du läufst, was du läufst, welchen Fuß du wie belastest, ob du jetzt unbedingt langsam laufen sollst oder auch nicht zu schnell, lauf einfach so nach Gefühl, so wie es dir Spaß macht, so dass es möglichst natürlich ist. Und bin eine sehr schöne, kleine, aber feine Runde gelaufen und durfte mich dann erst einmal komplett umziehen tatsächlich, bevor es zum Krafttraining ging, weil ich tropfend das Treppenhaus in der Eder Müller Kellerpraxis hochgegangen bin. Und dann hat der gute Mucki mich noch ein bisschen gequält, was aber gut war. Ich habe so die Befürchtung, dass Aufstehen morgen früh, wenn der Wecker klingelt, nicht ganz so fluffig sein wird, was so die Bauchmuskulatur anbelangt. Da haben wir heute auf jeden Fall auch mit Medizinball-Einsatz so richtig schön oldschool, haben wir schön Gas gegeben. Und da habe ich mir zwischendurch gedacht, meine Fresse, ich weiß nicht so recht, wie das morgen wohl wird. Schon von der Physiobank vorher aufstehen, was unmittelbar danach war, dachte ich mir, huiuiui, das wird morgen nicht besser, glaube ich.
Ihr hört aber an dieser sehr lebendigen und sehr fröhlichen Schilderung, dass Philipp gut drauf ist, ja, dass diese kleinen Steps, von denen er die letzten Male immer berichtet hat, jetzt schon wieder in Richtung Laufen kumulieren, ja. Das erste, was er sagte, als wir uns begrüßt haben, ich bin schon ein bisschen müde jetzt, ja. Ist klar, nach so einem stressigen Tag, ja. Es war jetzt dieser emotional Overflow, ja. Man überhaupt wieder da, sagen wir mal, seinem Ursprungssport wieder nahe kommen kann, oder?
Das ist wirklich interessant. Also ich sag mal so, dadurch, dass es ja dann natürlich auch Beruf ist inzwischen und ich bin mir darüber sehr bewusst, das ist ein extrem privilegierter Beruf, den ich aktuell so noch ausüben darf, gibt es natürlich auch Tage, vor allem wenn man in einer intensiven Marathonvorbereitung ist, wo du halt konstant erschöpft bist, wo du halt jetzt nicht auf jede Einheit Bock hast. Ich habe natürlich auch dann, klar, Hamburg ist scheiße gelaufen und war natürlich mental auch, hat eine Weile gebraucht, das alles irgendwie so zu verarbeiten, abzuhaken. Aber ich habe es nicht sofort vermisst, das Laufen. Ne? Es war gar nicht so, dass ich jetzt nach einer Woche schon irgendwie nervös geworden bin und gesagt, ich muss jetzt wieder laufen. Aber interessant ist ja, dass ab einem gewissen Punkt setzt dieser Switch ja schon ein. Ich würde sagen, es war so letzte Woche. Also so nach 3 Wochen hast du dann schon gemerkt, irgendwas fehlt. Also ist jetzt auch cool, mal einen Tag nichts zu machen oder auch 2 Tage nichts zu machen. Ist auch cool, wenn man dann ein bisschen nur Krafttraining machen kann. Fühlt sich ja auch anders an, wenn du einfach fresh mal da reingehst und nicht, weil du vorher schon laufen warst, dann merkst du auf einmal auch, oh ja geil, ich kann doch ein bisschen mehr Gewicht bewegen, ohne dass ich jetzt das Gefühl habe, ich kippe hier gleich um. Das macht dann punktuell ja auch mal Spaß, sich da dann vielleicht anderweitig auszutoben. Aber bei mir war so der Punkt, oder in der Vergangenheit auch häufiger, würde ich mal sagen, dass so nach 2-3 Wochen hat man dann schon das Gefühl, irgendwas fehlt einem, was davor ja so alltäglich zu seinem Leben einfach dazugehört. Und deswegen, war ich letzte Woche dann auch schon ein bisschen, ich sag nicht quengelig, das wäre jetzt zu hart ausgedrückt, aber ich habe schon so öfters mal nachgefragt, sowohl bei Physiotherapeut, bei Jan Kerler, als auch bei natürlich so Trainingstherapeuten, wie schätzt ihr es denn ein, ne? Was, also wie lange braucht man noch? Ja, Ödem war da im Talus und so weiter, aber ist das jetzt ernst oder nach was für Parametern wollen wir jetzt die nächsten Steps planen? Und dann ja, hat Jan sich, was ja auch wichtig ist als Therapeut, auch in dem Fall durchgesetzt und gesagt, hey, 4 Wochen machst du jetzt wirklich mal hier die Basics im Gym und ansonsten hältst den Fuß weitestgehend ruhig. Natürlich haben wir da auch schon Übungen gemacht, wo man den Fuß, sag ich jetzt mal, testet, ne? Also zum Beispiel in so einer Beinpresse, wo du auf so einem Schlitten quasi einen Schlitten bewegst, dass man da so leichte Sprünge auch mal macht, ne? Also wo du dann quasi einen Schlitten rausspringst und dann wieder so exzentrisch abfängst sozusagen. Auch verschiedenste Sachen mit so diesen klassischen Aerobic-Steppern, also so Sprunggeschichten. Und das hat beidbeinig gut geklappt, das hat irgendwann einbeinig relativ gut geklappt, wo man nur gemerkt hat, der rechte Fuß ist vielleicht mal ein bisschen müder, einfach weil man den ja auch wieder mehr fordert und gezielter fordert, aber es hat zum Glück nichts wehgetan. Insofern hoffe ich mal, dass wir vom Timing gut dran sind noch, sage ich jetzt mal, also dran im Sinne von jetzt nichts überstürzen, aber andererseits auch nicht zu viel Zeit jetzt ins Land ziehen lassen, sondern jetzt langsam einfach gucken, dass wir da einen Weg finden, wieder in regelmäßiges Laufen reinzukommen. Und nein, für die zu Hause, die da jetzt sich überlegen, ja, heißt das jetzt gleich 140 Kilometer? Nee, kann ich euch beruhigen. Also es wird noch nicht mal jeder Tag gelaufen. Also wir haben jetzt mal so gesagt, wenn ich morgen aufstehe und nicht komplett irgendwas komisch sich anfühlt, dann darf ich morgen vielleicht 2 Kilometer länger laufen. Und dann darf ich, wenn es ganz gut läuft, am Donnerstag vielleicht sogar sage und schreibe zweistellig werden, ja, 10 Kilometer vielleicht laufen. Und dann wird aber Freitag mal wieder laufen, also Laufpause eingelegt, dafür nur Gym. Also es wird schon noch ein bisschen dauern, bis wir, denke ich, in einem normalen Trainingsprozess sind. Ich schätze mal, dass wir da bestimmt noch 2-3 Wochen brauchen, dass man vielleicht mal eine Woche hat, wo du wieder so 110, 120 Kilometer vielleicht läufst. Und das ist auch gut so. Also das sollte man auch wirklich piano machen. Und im besten Falle, da bin ich auch natürlich als Profisportler in einer privilegierten Situation. Ich habe natürlich auch sehr viele gute Leute um mich, deren Job es ist, solche Sachen auch einzuschätzen. Und mit denen muss man halt auch ganz ehrlich natürlich auch in Austausch gehen. Und dann auch nichts verheimlichen. Ne? Wenn irgendwas wehtut, dann muss man halt auch sagen, pass auf, das und das, das muss ja nicht mal der Fuß sein. Das kann ja auch sein, dass irgendeine andere Stelle jetzt erstmal reagiert, weil irgendwie alles ungewohnt ist. Muss man natürlich auch enge Feedback-Schleifen hier nehmen.
Kannst du das schon abschätzen, wird denn diese Phase jetzt dazu führen, dass du zum Beispiel das, was ihr im Kraftraum gemacht habt, noch regelhafter in dein Training oder sagen wir mal in deinen Profi-Alltag einbauen werdet? Also lässt sich das schon abschätzen oder hast du das für dich im Kopf schon verhandelt?
Also ich sag mal so, wenn ich jetzt mein Training so der letzten 15, knapp 20 Jahre so ein bisschen analysiere, dann hat sich natürlich über die Zeit Training immer sehr stark verändert. Damit meine ich jetzt nicht nur das Krafttraining, weil früher gar kein Krafttraining, dann nur Stabi, dann irgendwann professionelles Krafttraining mit irgendwelchen Trainingstherapeuten, dann hat sich das verändert von anfänglich vielleicht viel Gewicht und mehr statisch zu dynamischen Geschichten, genauso wie es Laufen sich verändert hat. Ich hatte jetzt nicht viele Lauftrainer, aber natürlich hatte ich in Sindelfingen gute Lauftrainer in meinen sehr jungen Jahren. Dann hatte ich irgendwie ganz lange Kurt Ring hier in Regensburg. Jetzt habe ich seit 2 Jahren mit Renato angefangen zu arbeiten. Und ich sag mal, Renato hat natürlich einen sehr umfangsorientierten Kilometer, wie soll ich sagen, Anspruch so auch. Und ich sage jetzt nicht, dass das Quatsch ist. Das hat durchaus seine Berechtigung. Ich glaube, es ist aber auch wichtig, bei allen Theorien, also egal ob jetzt im Kraftbereich oder im Laufbereich, natürlich trotzdem ein bisschen zu, ich sage jetzt mal, hinterfragen und das mit seinen körperlichen Voraussetzungen in Einklang zu bringen. Und
körperliche Voraussetzung hast du jetzt sehr, sehr schön umschrieben, ne?
Ja, genau. Also auch damit meine ich auch das biologische Alter, damit meine ich auch ja. Vielleicht der Verschleiß, der beim einen oder anderen mehr oder weniger ausgeprägt ist.
Altlasten spielen ja dann eben auch eine Rolle, ne? Also was ist da an Dingen, die bestimmte Trainingsformen oder Ausprägungen von Trainingsformen einschränken oder unmöglich machen, wie auch immer, ne?
Ja. Total. Also ich bin wirklich worüber ich schon viel nachgedacht habe in der letzten Zeit, natürlich in der Hoffnung, dass hoffentlich der Körper so belastbar wird, dass Leistungssport möglich ist. Ich habe sehr viel drüber nachgedacht, über das Training, was ich absolviert habe, nach Kenia, nach dem Umknicken, bis Halbmarathon und natürlich auch bis zum Marathon. Und natürlich war ich nicht gesund, als ich in die Rennen gegangen bin. Es war aber vor allem beim Halbmarathon für mich ein bisschen sagen wir mal ein bisschen sehr, kann man sogar sagen, erstaunlich, dass eine Zeit zustande kam, die wirklich nicht weit weg war von meiner Bestzeit. Und das Training war wirklich sehr anders. Ich habe das, glaube ich, schon in einer Folge direkt nach Hamburg angerissen, aber das möchte ich nochmal kurz ausführen. Also ich habe aus der Not heraus mein Training verändert. Ich habe das auch mit Renato abgesprochen. Ich habe gesagt, pass auf, ich kritisiere dein Training 0,0. Das hat bei vielen Leuten funktioniert das sehr, sehr gut. Aber ich kann es gerade nicht so umsetzen, wie wir es vielleicht in der Vergangenheit gemacht haben. Kamen die Faktoren dazu, ich bin angeschlagen, ne? Das mit dem Fuß war halt einfach so, wenn ich versucht habe, zweimal am Tag zu trainieren, so wie man das sonst gewohnt ist, dann hat sich das nicht erholt, sondern dann ist es sehr schnell sehr viel schlechter geworden. Also dann ist der Fuß schlechter geworden, dann die Rückengeschichte, das ist einfach sehr schnell sehr schlecht geworden, weil das Gewebe nicht Zeit hatte zu regenerieren. Und klar waren dann auch andere Faktoren noch drumherum zu tun, ja, ich bin zwar Profi und Läufer, aber ich habe auch ein paar immer, ihr wisst das ja, auch dieser Podcast. Wir haben eine Menge Side-Projects, die mir auch Spaß machen, die für mich ein wichtiger Ausgleich sind zu dieser sehr monotonen Sportgeschichte. Ich brauche beides heutzutage. Ich brauche auch was, wo ich mich gedanklich ein bisschen reinfuchsen kann. Und klar, Haus bauen geht auch nicht von alleine, auch wenn da natürlich meine Frau echt, vor allem in der Marathonvorbereitung, mir sehr, sehr viel abgenommen hat. Aber klar, ist das auch was, was einen beschäftigt.
Du bist am Speisen wahrscheinlich auch nicht die erste Wahl.
Nein, um Gottes Willen, das tue ich keinem an, dass wir am Ende dann irgendwie, dann können wir das nochmal abreißen oder so. Aber nein, es gibt halt viele Sachen, die natürlich auch so ein bisschen Regeneration beeinflussen, weil ja, man ist ja nicht nur Sportler, sondern man lebt ja auch ein Leben und deshalb gibt es auch andere Faktoren und Facetten, die einfach wichtig sind und mir auch wichtig sind. Und deshalb war ich ja gezwungen eigentlich oder habe mir das selber dann so auferlegt, dass ich gesagt habe, okay, ich kann nur Single Runs machen. Die sind dann tendenziell eher noch einen Ticken länger geworden. Also ich bin eigentlich keinen Tag mehr unter 20 Kilometer gelaufen. Nicht schnell unbedingt, halt teilweise auch wirklich für meine Verhältnisse, wir sprechen jetzt davon, ich bin fit. Also herz-kreislauf-technisch fit, 4:10, 4 Minuten, 3:55. In der Bereich bin ich wirklich viele ganz lockere Läufe gelaufen. Das hat sich für mich auch sehr entspannt angefühlt. Ich habe oft versucht, bei diesen Läufen trotzdem ein bisschen Höhenmeter mitzumachen. Also jetzt nicht komplett stumpf nur an der Donau, sondern dann zu sagen, okay, Kilometerschnitt ist mir egal, ich will mich ein bisschen bewegen und ich will so wie in Kenia, nicht ganz so krass, das ist hier jetzt nicht so einfach, aber ich will zumindest gucken, so 100 bis 200 Höhenmeter pro Lauf will ich so ein bisschen mit drin haben. Und das hat erstaunlich gut funktioniert. Also ich habe vielleicht dadurch, sagen wir mal, ich hatte dann meistens einen Workout-Tag mittwochs, weil ich habe mir dann tatsächlich ist ganz anders, wie Renato das sonst macht. Renato macht ja sonst alle 3 Tage ein Workout und Wochentage sind bei ihm Schall und Rauch. Ich wiederum habe gesagt, ich muss ein bisschen das jetzt danach ausrichten, weil ich wollte dann auch dafür Krafttraining in den Plan verankern wieder, um ein bisschen der ganzen Problematik, die halt schon bestand, entgegenzuwirken. Und da muss ich natürlich schon ein bisschen gucken, wann kriege ich Termine, wann machen die Termine Sinn in Abstimmung auch auf Trainingseinheiten, wichtige Trainingseinheiten. Und dementsprechend war meistens Mittwoch ein Workout-Tag, Samstag war ein Workout-Tag, insofern war ich da schon seinem System treu, dass wir halt mindestens 2 Tage lockere Läufe dazwischen hatten. Und wenn der Samstag kein marathonspezifischer Longrun, sage ich jetzt mal, war, also sprich nicht irgendwie 30 Kilometer plus X und ziemlich schnell, dann habe ich meistens versucht, an dem Sonntag sogar so eine Art Doppeltag zu machen, sprich ich habe Samstag ein Workout gemacht, das war dann vielleicht vom Umfang 20, 25 Kilometer und Sonntag dann noch ein Longrun in einem wirklich gemäßigten Bereich, nur für Zeit auf den Beinen. Also dass man einfach sagt, okay, ich laufe einfach mal entspannt auch vielleicht mit ein paar Höhenmetern, meistens nicht schneller als 3:45, 3:40. Ja, das ist jetzt nicht langsam, aber für mich ist das jetzt wirklich eher ein mittlerer Dauerlauf, moderat. Ist jetzt nicht langsam, aber ist jetzt auch nicht crazy, sage ich jetzt mal. Einfach um vielleicht 30 Kilometer, 35 Kilometer auf den Beinen zu sein. Und vielleicht habe ich damit, lass mal rechnen, 30%, 25-30% Umfang eingebüßt insgesamt sozusagen, weil ich halt nicht jeden Tag mehr 30 Kilometer gelaufen bin, aber ich war relativ regelmäßig so zwischen 160 und 170 Kilometer, weil natürlich eine Mittwochseinheit mit Warm-up, mit Cooldown, mit einem Programm trotzdem oftmals halt 25 Kilometer war und dann eine Samstagseinheit mit 25 Kilometer und dann Sonntag vielleicht noch 30, 35, 40 teilweise und die anderen Tage 20, dann kam man halt in diesen Regionen an. Und eigentlich habe ich damit nur, ich sage jetzt mal, wirklich diese Shakeout-Runs eliminiert. Also die, wo man halt nachmittags nochmal auslaufen geht, 10 Kilometer, 4 Minuten, 4:10. Und scheinbar haben die jetzt bei mir nicht so viel ausgemacht. Also klar darf man auch nicht vergessen, ich bin jetzt kein junger Athlet mehr. Ich würde es auch anders wahrscheinlich sehen, wenn ich jetzt so Anfang, Mitte 20 wäre, dann geht es eigentlich in der Phase eher darum, den Körper immer weiter noch an höhere Umfänge zu gewöhnen. Zumindest, wenn man irgendwie mehr sich auf der Langstrecke sieht, wenn man jetzt sagt, ich bin kein Mittelstreckler. Wobei auch Mittelstreckler, bin ich überzeugt, in Deutschland inzwischen auch so 140 bis 160 Kilometer trainieren. Natürlich verteilt auf mehrere kleinere Einheiten. Bei Gese habe ich zum Beispiel am Wochenende erst wieder gesehen, dass sie, glaube ich, 140 Kilometer gelaufen ist. Also das ist, glaube ich, auch da ganz normal. Der Unterschied ist halt, dass es bei mir, und da gibt es einen sehr berühmten japanischen Läufer, an dem habe ich mich da ein bisschen orientiert und auch viel dazu gelesen, Yuki Kawauchi. Der läuft eigentlich auch nur eine Laufeinheit am Tag. Der ist aber in anderer Hinsicht crazy. In Japan haben die natürlich ein krasses Sportangebot. Der macht halt jedes Wochenende statt dem zweiten Workout eigentlich irgendein Rennen zwischen in der Regel 5 Kilometer, 10 Kilometer oder auch gerne mal ein paar Marathons im Monat und auch nicht Jogging, ne? Also der ist auch schon, glaube ich, mal, ich glaube, der ist in einem Monat schon 2 Marathons mal gerannt, vor einigen Jahren unter 2:10. Also, und der hat aber auch relativ moderate Wochenumfänge. Und ich habe mich auch daran erinnert, dass Viktor Rötlin, der ein oder andere wird vielleicht den Namen noch kennen, war auch ein sehr, 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 sehr guter Schweizer Marathonläufer und hat den Schweizer Marathon-Rekord gehalten vor Tadesse Abraham. Der hatte auch mal so einen, ich weiß nicht, ob das schon nach der Karriere war, also er hatte eine lange Karriere, ich glaube bis Anfang 40 sogar, und der hatte mal so Trainingsauszüge veröffentlicht in Bezug auf verschiedene Phasen seiner Karriere, so sagen wir mal Mitte 20 bis Anfang 30, Anfang 30 bis Mitte 30 und dann bis 40. Und auffallend war da natürlich, dass die Umfänge von 25 bis 30, das war die Phase, wo er fast die höchsten Umfänge hatte. Und bei 30 bis 35 schon ein bisschen weniger gewesen und von 35 bis 40 war es sogar deutlich weniger. Was aber gleich war, war die Art und Weise, wie er die Workouts gestaltet hat. Also die Workouts, da hat er gesagt, das ist halt leistungsdeterminierend. Ich regeneriere halt mit 37 nicht mehr so, wie ich mit 27 regeneriert habe. Dem muss ich irgendwo Rechnung tragen. Aber um eine gewisse Fitness zu erreichen, um 2:7, 2:8 zu laufen, ich glaube, seine Bestzeit war damals 2:7 noch was, muss ich halt gewisse Workouts machen, gewisse Longruns in gewissen Intensitäten und drumherum muss ich mir dann halt so viel wegstreichen, dass ich es schaffe, mich dafür auch zu erholen und diese Reize zu verarbeiten. Und jetzt runtergebrochen zu mir, ich bin echt am Überlegen, ob ich vom Ansatz her versuche, das, was jetzt aus der Not heraus im Frühjahr so ein bisschen gegeben war, tatsächlich jetzt erstmal weiter zu probieren, auch für die kommenden Monate und im Idealfall auch für den Herbstmarathon, weil ich das Gefühl hatte, es hat mir gut getan. Ich bin mit ein bisschen mehr Frische in manche Einheiten gegangen. Ne? Also ich hatte Zeit, wieder Krafttraining zu machen. Das ist ja deine Eingangsfrage vorher gewesen, zu der ich jetzt sehr lange ausgeholt habe. Aber ich habe es teilweise irgendwann weggelassen, die letzten anderthalb Jahre. Wohl wissentlich, dass es mir davor, ich habe es davor 2-3 Jahre sehr regelmäßig gemacht, es hat mir gut getan. Aber wirklich am Limit trainieren, wie gesagt, 200, 210 Kilometer plus das, plus die neuen Workouts mit Renato, die auch sehr anders sind wie das, was ich von Kurt kannte, das war irgendwann too much. Irgendwann hast du das Gefühl gehabt, du trainierst dich einfach nur in Grund und Boden, weil irgendwann, dann hast du hier krassen Muskelkater gehabt von irgendwelchen Rumpf-Workouts, Core-Workouts, was weiß ich, Beinen, irgendwelche Workouts, Knieheben, Kniebeugen meine ich oder sowas. Und dann hast du wieder ein 30-Kilometer-Programm gehabt mit Einlaufen, Auslaufen. Das hat sich irgendwann gebissen. Und die Frage ist, was ist smart vielleicht, sich auszusuchen? Und ich glaube schon, dass das, was wir gerade machen, mir gut tut. Und es tut mir auch gut, das mit einer gewissen Frische machen zu können. Und die Frage ist ja wirklich, ob mir diese Nachmittagssessions so viel bringen. Lieber trainiere ich einen ganzen Vormittag sozusagen durch. Ich mache einen 20er jeden Tag. Man darf nicht vergessen, ist auch aus stoffwechseltechnischen Gesichtspunkten nicht ganz uninteressant. Also ich meine, je nachdem, wie schnell oder wie bergig ich laufe, reden wir trotzdem immer mal von 80 Minuten plus im besten Falle. Und das ist ja auch was anderes, wie wenn du immer nur 60 Minuten Läufe machst. Klingt für euch jetzt nicht so krass da draußen, aber ich kann euch sagen, es fühlt sich für uns anders an, ob ich jetzt einfach mal entspannt eine 57 Minuten Lauf für irgendeinen 15er oder ob ich halt 80 Minuten laufe für 20er. Und ich tendiere dazu, das so zu probieren. Ich muss das allerdings mit Renato noch besprechen. Wir haben auch jetzt erstmal vereinbart, dass...
Und morgen übersetzen wir diesen Podcast in Italienisch, damit der schon mal weiß, was auf ihn zukommt.
Was auf ihn zukommt? Ja, wir haben jetzt gesagt, wir wollen da jetzt aktuell nicht drüber reden, weil ja. Auch klar war, dass ich jetzt erstmal gesund werden muss. Ja klar, ne? Und dann müssen wir mal schauen. Gesagt.
Runfänger.
Genau, ne? Wieder reinkommen muss in ein paar Laufbewegungen.
Ja. Also jedenfalls sind das ganz spannende Überlegungen, die ja ein bisschen da anknüpfen, wo wir letzte Woche mit Philipp Seib aufgehört haben, ja, weil wir ja genau über diesen Ansatz, lange Läufe, Quality, wie viele lange Läufe, was für Intensitäten. Klar, bei ihm immer auch mit dem Triathlon-Hintergrund, aber er hat sich natürlich da auch theoretisch extrem mit auseinandergesetzt. Übrigens toll, wie die Folge mit Philipp bis jetzt schon angenommen wird. Aber
ja, vielen Dank für das coole Feedback auch.
Da müssen wir aber unbedingt wirklich auch in nicht allzu ferner Zukunft da nochmal nachgehen, weil ich glaube, das wird eine ganz spannende Diskussion zwischen euch, ja, mit den aktuellen Überlegungen, die du hast und seinen Erfahrungen. Ich kann euch schon mal sagen, seine Erfahrungen sind ganz anders als vieles, was in der Literatur beschrieben ist. Er hatte einen wirklich anderen Herangehensweg und klar, die Triathleten haben ja immer dann Radfahren dagegen. Ne? Also jetzt stell dir vor, du würdest jetzt dann die Nachmittage keinen Shake-Up-Run machen, sondern die durch Radfahrten ersetzen. Ja, das. Zum Beispiel, also ja. Ne, da sind dann halt so Ansätze, die natürlich ganz anders belasten, nämlich viel weniger stark den Bewegungsapparat belasten.
Ja,
ja, das ist ja das Entscheidende. Und wenn man dann zu diesen Krafttrainings- und Mobilisierungsroutinen kommt, dann kann das natürlich genauso passen. Das ist genau eine Anpassung, die man eben über so lange Jahre Leistungssport auch machen muss. Auch wenn man immer dazu gezwungen wird, wie du jetzt. Aber das ist ja letztlich egal. Man muss halt smart genug sein, nicht vor die Wand zu rennen, wenn man schon vor die Wand gerannt ist, ja, und dann nochmal davor rennen. Das macht gar keinen Sinn.
Die Wand wird in der Regel nicht dünner.
Nee, das ist so. Ja, es sei denn, du warst an der Speismaschine, aber das warst du ja nicht zum Glück, haben wir ja festgestellt. Ja. Sag mal, wo wir schon bei unseren Routinen sind, können wir schon mal auf unseren ersten Partner heute verweisen, ja, unser Longtime-Partner, Athletic Greens mit AG1. Denn was ist das Wichtigste, wenn ihr gescheit trainieren wollt und wenn ihr möglicherweise noch aus einer Verletzung kommt? Richtig, ihr müsst gescheit essen und ihr müsst gescheit schlafen. Das heißt, ihr müsst erstmal eure Basics, ja, absolut einhalten. Und zur Unterstützung könnt ihr dann mit dem All-in-One-Supplement da noch ein bisschen Nachschub leisten.
Ganz genau. Also es ist wichtig für einen gesunden Lebensstil und vor allem für euch, die ja alle auch sportlich recht aktiv unterwegs seid. Schlaf ist echt Priorität. Also ich muss auch sagen, unter 8 Stunden kann ich mal machen, fühle mich aber halt am nächsten Tag dann auch direkt schlechter. Vor allem in Trainingsphasen macht sich das relativ schnell bemerkbar. Und wenn man da so ein paar solche Nächte einschiebt, hilft es jetzt nicht gerade, um irgendwie Training am absoluten Limit durchzuführen. Gesunde Ernährung ist natürlich auch für uns normal, aber natürlich, gerade bei mir als Leistungssportler, ist natürlich der Bedarf ein bisschen höher. Der ein oder andere von euch zu Hause hat vielleicht auch nicht im Job, ja, wahrscheinlich im Job einiges um die Ohren, aber vielleicht auch nicht immer die Möglichkeit da, sich super gesund zu ernähren. Und deshalb ist natürlich AG1 von Athletic Greens ja eine super Möglichkeit, das Ganze zu unterstützen. Und ja, wie ihr schon wisst, es enthält 75 Vitamine, Mineralstoffe, Botanicals, lebende Kulturen und weitere Inhaltsstoffe aus echten Lebensmitteln. Und das unterstützt euer Immunsystem, Energiehaushalt, Muskelerholung, geistige Fitness, Haar- und Nagelgesundheit, Knochen, Herzgesundheit, Hormonfunktion und noch mehr. Und, ja, ihr wisst Bescheid, www.athleticgreens.com/bestzeit, da bekommt ihr eben nicht nur das Monatspaket AG1, sondern bekommt über unseren Link eben auch noch eine praktische Aufbewahrungsdose, einen Shaker, 5 Travel Packs, die man halt easy in den Koffer oder in den Rucksack mit reinschmeißen kann. Und ein Jahresvorrat an Vitamin D, also www.athleticgreens.com/bestzeit oder einfach den Link über unsere Shownotes.
Ja, und bevor wir uns weiter mit unserer Woche beschäftigen, kann ich ja noch mal kurz meine letzte Woche rekapitulieren. Ja, du kennst da die Feinheiten auch noch nicht.
Ja. Ich habe es natürlich nur auf Instagram verfolgt, wie viele andere wahrscheinlich auch. Wie war es, Ralf, ja, in Köln? Also Wetter sah ja schon mal geil aus.
Ich muss vorher anfangen, ja, weil den Part kennst du auch noch nicht. Ja, es war nämlich, okay, es war nämlich ein bisschen, der Anlauf war ein bisschen turbulent.
Okay.
Ja, ich weiß nicht, der ein oder andere hat vielleicht gesehen, dass wir beim Hessischen Rundfunk ja am Donnerstag nach dem Europapokalerfolg von Eintracht Frankfurt einen großen Empfang gemacht haben, ne, also übertragen haben. Stunden über Stunden war auch wirklich bemerkenswert und ganz erstaunlich, kumuliert jetzt in den heftigen Rücktrittsforderungen an den Frankfurter Oberbürgermeister, ja, weil der nicht nur quasi jeden Spielernamen falsch ausgesprochen hat, ja, die er abgelesen hat, Aber die Kombination von Buchstaben hatte er so halt noch nie gesehen, respektive hätte gewusst, wie die auszusprechen wären. Das war schon hochnotpeinlich, um es mal klar zu sagen, ja. Aber der, also es gab so ein ganz krasses Bild, da kam halt der Kapitän Sebastian Rode und der Trainer Oliver Glasner mit dem Pokal, ne? Ich weiß nicht, ob ihr den so vor Augen habt, der ist relativ hoch, ja, dieser Euroleague-Pokal. So ein silberner, sehr hoher Pott, ja. Und Rode hat den so wirklich stolz in der Hand und so. Und auf dem Weg dann in diesen Zeremoniensaal da im Frankfurter Römer nimmt der OB dem das Ding einfach aus der Hand. Warum auch immer. Ja, wo du denkst, was ist denn das jetzt für eine Cringer-Aktion, ja?
Also unangenehm.
Total unangenehm, ja. Und Rode und Glasner gucken sich so vielsagend an und denken sich, what the hell, ja. Und das sieht der OB und sagt dann, ja, müssen Sie gar nicht so gucken. Ja, und so, weißt du, wo du auch denkst, sag mal, Typ, soll ich dir das Ding direkt über den Kopf stecken oder was?
Also ja? Er hat das ja nicht gewonnen, nee. Also nee. Ich meine.
Ja, so, dann diese Peinlichkeiten mit den Spielernamen, ja. Dann hat er dem Aufsichtsratsvorsitzenden und dem Sportvorstand verboten, mit auf den Balkon im Römer zu gehen. Ja, also nur so Geschichten. Und dann kam als Höhepunkt jetzt noch raus, dass er auf dem Flug dahin nach Sevilla, der ist nämlich dann auch davor in Sevilla gewesen,
das habe ich gelesen.
Noch eine üble sexistische Bemerkung in Richtung der Flugbegleiterin gemacht hat. Also
aber also als Durchsage, wenn ich es richtig verstanden habe.
Er hat eine Ansage an die mitreisenden Leute gemacht. Ja, also
genau.
Hochnotpeinlich, ja. So, das war als kleiner Exkurs, ja, was man alles so erlebt, ja. So, da haben wir halt da den Empfang übertragen, alles gut, ein bisschen schwül und so weiter, bla, bla, bla. So, während der Veranstaltung, ja, also noch während der Sendung, merke ich, dass mir irgendwie so vom Magen nicht gut ist, ja. Und ich hatte irgendwie so das Mittagessen immer noch so ein bisschen, ne, so, ja, so als Geschmack im Mund, was ja schon nicht so gut ist, ne. Mm-mm. Es war halt so eine Rice Bowl, irgendwas Asiatisches, also eigentlich wirklich ein sehr gutes Essen.
Sag nichts Falsches, Ralf, das habe ich auch im Moment gegessen.
Du fühlst dich auch noch okay?
Ja, noch, ja, wer weiß, was kommt.
So, pass auf. Ja, und dann, ich hatte dann gar keinen Hunger, ja, und wenn irgendwas untypisch für mich ist, wenn ich keinen Hunger habe, ne, und ich hatte, Leute, ja, und wir scherzen da viel drüber, ja, ich hatte noch nicht mal Hunger auf ein Stück Kuchen oder dergleichen, ja, also dann spätestens dann weiß man, okay,
stimmt das nicht.
Da ist was nicht in Ordnung, ja. Und dann war die Show zu Ende und ich hatte unseren Podcast noch nicht fertig bearbeitet. Ja, weil wir hatten ja eine volle Woche und ich musste das Ding ja am Mittwochabend war das Pokalfinale, dann habe ich lange gearbeitet bis nachts um zwei, dann nächsten Morgen nach Frankfurt gefahren, dann ging das da gleich weiter und so weiter. Ich hatte den noch nicht bearbeitet. Ja.
Ich habe die Beschreibung und so weiter alles angelegt, genau, und habe schon gesehen, Ralf hat ja gesagt, er ist busy, der wird das schon machen, dachte ich mir, bin dann schlafen gegangen.
Wo ist der Soundfile, ne?
Genau, ja. Soundfile war noch nicht da, ja.
So, pass auf, dann sitze ich da und will den Podcast bearbeiten und habe Fieber.
Oh.
Ja, und man merkt das ja als Erwachsener relativ schnell, wenn die Temperatur ein bisschen hoch geht. Ja, es war jetzt nicht Hardcore-Fieber, aber so, sagen wir mal, so knapp unter 38. Das, also für mich. Mhm. Ja, liebe Frauen, ich weiß, wir Männer sind da anders als ihr. Ja, wir sind dann schon,
so hart im
Nehmen. Sind dann schon sterbenskrank. Ja.
Ja, absolut.
Nein, aber Scherz beiseite. Also tatsächlich habe ich mich echt blöd gefühlt und dann schon auch so Muskelschmerzen. Ne? Und Muskelschmerzen, weil es sofort stimmt was nicht. Ja?
Ja.
Und ich hatte immer noch so dieses Essen irgendwie, ne? So in Erinnerung, in geschmacklicher Erinnerung. Ja, und da habe ich schon gedacht, da irgendwas war mit dem Essen, irgendwas war nicht in Ordnung. Ja. Boah, dann habe ich den Podcast fertig gemacht, da muss ich nur nach Hause fahren. Dann war es auch wieder halt nach zwei und hatte dann noch ein bisschen mehr Temperatur. Habe dann auch ein bisschen unruhig geschlafen, weil ich dann gleichzeitig so ein bisschen hohen Puls hatte. Ja, habe ich auch gedacht, scheiße, das ist doch irgendwie Mist.
Das ist schon Indikator, dass was nicht passt.
Den ganzen Freitag das gleiche Spiel, ja, fast nichts gegessen und komplett müde. Ja, und habe fast den ganzen Tag geschlafen, habe ich schon gedacht, okay, jetzt kannst du bestimmt nachts nicht schlafen. Ja. Abends wurde es dann mit der Temperatur ein bisschen besser und dann habe ich auch okay geschlafen nachts und am nächsten Morgen war die Temperatur weg und auch dieses flaue Gefühl war auch weg, ne, und auch so, ne, musste Schmerzen weg und so weiter. Und habe ich natürlich gedacht, was war das denn jetzt? Ne? Also ganz schräg. Ja, und dann denkst du natürlich auch, jetzt am Sonntag rund um Köln fahren.
Ja.
Also klingt jetzt auch erstmal noch nicht direkt cool, ne? Und dann habe ich natürlich, klar, Tests, am Freitag schon zweimal Tests gemacht und Samstag und so weiter, um jetzt erstmal akut Corona zu versuchen auszuschließen. Und dann bin ich am späten Samstagnachmittag einfach mal eine halbe Stunde aufs Rad und mit genauer Pulskontrolle, also mit Brustgurt dann eben auch, damit man da gleich sieht, also wenn ich irgendwas habe, dann würde sofort der Puls hochgehen, ne? Also bei mir sofort hochgehen. War aber nicht, war ganz flach, also ganz normal flach. Alles okay. Und dann habe ich halt sonntags morgens auch gedacht, komm, jetzt fährst du da mal hin, also mit dem Rad dann schon, ja, und das sind 10 Kilometer und da war auch alles okay, habe mich auch total frisch und alles gut gefühlt. Super schöner Tag, sonnig, perfekt zum Radfahren, ja, wenig Wind und so, wirklich super geil, ja. So, dann habe ich gedacht, okay, bis zum ersten Anstieg sind es so knappe 15 Kilometer oder was, ja. Dann rollerst du mal bis dahin ganz entspannt und dann guckst du mal im Anstieg und wenn der Puls hochgehst, dann ist es von da aus zu mir nach Hause auch nicht weit. Ne? Dann wäre ich auch rausgefahren sofort. Ne? Ja, und dann haben wir uns ja getroffen und ihr habt das vielleicht ja in meiner Story gesehen. Das ging jetzt ja nicht darum, da irgendwie nur selber zu fahren, sondern das war halt eine Aktion, um auf Organspende aufmerksam zu machen. Ja, könnt ihr nochmal da gerne reinschauen. Da sind auch die entsprechenden Verlinkungen und die entsprechenden Anlaufstellen, wo man Organspendeausweis sich beantragen kann. Also ne, jeder, der gesund ist, Leute, denkt mal drüber nach. Das ist eine wirklich sehr, sehr coole Geschichte. Wir sind letztlich mit 20 Leuten gefahren. Das war eine ziemlich bunte Mischung aus Prominenten und ehemaligen Profiradfahrern, ja, Sven Teutenberg und so weiter. Aber eben auch Patientinnen und Patienten, die mit einer mit einem Spenderherz respektive Spendernieren leben, ja, und auch sportlich aktiv sind, ja, also auch sehr sportlich aktiv sind. Und um darauf aufmerksam zu machen, das war halt eine Gruppe, die organisiert ist von der entsprechenden Stelle an der Deutschen Sportschule in Köln, hatte ich gesagt, okay, ich fahre da auf jeden Fall mit. Ja, dann habe ich gedacht, okay, jetzt fährst du auf jeden Fall dahin und bist halt präsent bei dieser Aktion, ja. Ja, und dann ist es halt so, dass wir halt ganz vorne vor der ersten Startgruppe stehen, ne? Und da stehen die Irren, ne? Also die richtig Lack geben, ja? Also wie bei jedem gescheiten Volkslauf oder bei jedem gescheiten Volksradfahren, ja? Da wird halt auch richtig sportlich an der Kette gezogen, ja? So, da mussten wir erstmal ein bisschen zur Seite, dass die, ne, die mit den hohen Tempovorgaben gut an uns vorbeikamen. Und ich wollte ja ganz entspannt da bis zum ersten Anstieg rollern, ne? Ah, da musste ich aber, und da musste ich doch mitfahren.
Musstest du mitziehen.
Es hat auch total Spaß gemacht. Und ich habe leider einen relativ heftigen Sturz gesehen, wo dann, ich glaube, so 10 Leute, die waren in der Gruppe vor uns, die sich da an so einer leichten Verengung an der Brücke auf die Klappe gelegt haben. Es sah nicht schlimm aus, es lag keiner mehr auf dem Boden, aber da hat es halt ordentlich gescheppert. Aber ansonsten habe ich keine Unfälle gesehen, toi toi, weil das ist immer das, wo ich echt Respekt vor habe, ja, weil es sind schon auch relativ viele Leute. Das Ding hat jetzt 2 Jahre nicht stattgefunden, dann findet das wieder statt, dann ist es sonnig. Die Leute sind eigentlich nicht gewohnt, in so großen Gruppen zu fahren oder haben es noch nie gemacht, wie auch immer. Sind vielleicht ein bisschen zu motiviert, keine Ahnung, aber leider kommt es schon häufiger da mal zu Stürzen, ja. Da habe ich echt Respekt vor, aber es hat dann so Bock gemacht, ja, und dann... Dann war es sehr schön. War ein sehr schöner Sonntag. Ich war ein bisschen eher wieder am Rheinauhafen, als ich gedacht habe. Mal wieder ein bisschen Lack gegeben. Nee, war super. Dann bin ich ganz entspannt nach Hause gefahren. Ja, und hatte einen traumhaften Sonntag. Es war toll.
Wie viel war das dann in Summe, wenn du schon von dir zu Hause hingefahren bist?
Also die eigentliche Strecke, das war die kürzere Strecke für die Altersklassen und Amateurfahrer, sind 70 Kilometer. Ja, mit etwas über 550 Höhenmetern. Also man fährt halt bei mir ja ins Bergische Land und da ist dann halt gleich, es geht entweder rauf oder runter. Was anderes gibt es da eigentlich nicht. Das ist auch richtig schön. Binsberger Schloss hoch mit Kopfsteinpflaster und allem, was dazugehört. Okay. Ja, und dann war 10 hin und 10 zurück. Also in Summe waren es dann 90. Ja, ne, mit knapp unter 2 Stunden ein bisschen Gas geben. Ja, hat Spaß gemacht.
Ja. Nicht schlecht.
Ja, ne, aber wie gesagt, am Donnerstag habe ich gedacht, okay, das geht auf gar keinen Fall. Ja, weil, ja. Wenn man, vor allen Dingen ist ja klar, wenn du jetzt halt irgendwie anfängst, Fieber zu entwickeln und so, dann denkst du natürlich gleich, okay, hast dich irgendwo infiziert, ja, und ist irgendwas, aber ich hatte sonst gar nichts, ne, also ich hatte jetzt irgendwie null an Atemorganen oder sowas, ne, nada, sondern es kam halt irgendwie über den Magen, ja. ich habe dann tatsächlich auch da in der Kantine angerufen und gefragt, ob es noch andere Leute gab, die sich vielleicht gemeldet hätten und so, ja, weil es kann ja immer mal sein, dass irgendwas, irgendeine Marge von irgendwas schlecht ist. Ja, zumal es ja auch sehr warm und sehr schwül war, die 2-3 Tage. Da sind halt schnell schon mal irgendwelche Sachen dann nicht mehr ganz 100%, aber das war nicht der Fall. Also es ist ein bisschen rätselhaft, ja, aber naja, vielleicht brauchte mein Körper auch einfach nochmal so ein bisschen aufräumen. Und ich finde es ja immer ganz gut, wenn, also ich habe sonst nichts gemacht, ich habe sonst keine Tabletten genommen, gar nichts. Ja, weil das ist ja, der Körper wehrt sich ja. Ne?
Genau.
Also das ist ja so, dass man dann einfach dem normalen Regelungsprozess des Körpers sich halt annimmt und dann ist das auch okay. Ja, und dann muss man eben liegen bleiben. Und ich habe dann am Freitag 5 Stunden lang die Giro-Etappe geguckt und die war geil. Und die am Samstag habe ich auch fast komplett geguckt und die war noch geiler. Ja, also ja, es war super. Ja,
war zumindest die Unterhaltung einigermaßen die Jungs brauchbar.
Von Dando Rang, die haben da Vollgas gegeben und da das ganze Ding auseinandergefahren vom Allerfeinsten. Das war super. Ja. Zwischendurch dann noch Live-Ticker von Birmingham, von der Diamond League. Ja, Malaika Mihambo da gleich Monstersatz 7:09 gesprungen und so. Ja, dann natürlich die Laufergebnisse vom Wochenende angeguckt, ja, was man so macht, ja, und waren ein paar coole Sachen dabei, ne, oder?
Ja. Grüße gehen auf jeden Fall raus an Hanna Klein, die ja bei uns auch schon im Podcast war, denn die ist neue Bestzeit gelaufen, über 5000 Meter, und zwar das erste Mal unter 15 Minuten, das muss ich nochmal kurz nachschauen.
14:51, wenn ich es richtig im Kopf habe.
Genau, Ralf ist gut informiert, 14:51, das ist schon Wort, würde ich mal sagen.
Ja, das ist ja auf jeden Fall ein Quantensprung, ja, total, ja.
Und genau, jetzt muss ich hier, ist das die drittschnellste Zeit ever? Also wenn ich das hier richtig lese, ist Konstanze Klosterhöfer natürlich schon mal schneller gelaufen, nämlich 14:26, ja, das ist natürlich schon nochmal ein bisschen schneller. Und Irina Mikitenko mit 14:42, das heißt, das wäre drittbeste jemals gelaufene deutsche Zeit, und das ist schon ein Wort. Zumal ich mich erinnere, wenn ich nicht ganz falsch liege, als Hanna bei uns war, hatten wir natürlich ein bisschen auf diese längeren Strecken ja schon geschielt, auch weil sie natürlich über 1500 Meter sehr, sehr gut unterwegs ist, und meinten halt, hey, du bist über 1500 sehr, sehr gut, hast du jemals drüber nachgedacht, wie gut du womöglich mit diesem Speed über 5000 sein kannst? Das hat sie ja noch so ein bisschen vor sich weggeschoben
ich habe jetzt noch nicht mit ihr Kontakt aufgenommen, ja. Aber das interessiert mich natürlich jetzt auch richtig. Ne?
Ja, also wenn du dann so eine Zeit raushaust, glaube ich, kann man durchaus auch ernsthafter vielleicht drüber nachdenken, womöglich bei Großereignissen diese Strecke zu wählen.
Weil du gesagt hast, Konstanze Klosterhöfer, die ist ja nach längerer Zeit auch wieder wettkampfmäßig gelaufen. Am vergangenen Wochenende ist 4:07 gelaufen über 1500 Meter. Ne? Also auch ein sehr ordentlicher Wiederbeginn. Ja, weil sie.
War das auch in Birmingham?
Nee, die ist in den USA gelaufen.
Ah, ja, stimmt. Die Zeit habe ich irgendwo gesehen. Ja. Ich war jetzt nur nicht mehr ganz sicher, ob die bei der Diamond League
war. Und hatte auch ein unruhiges Frühjahr, wenn ich das richtig verfolgt habe, was so Training anging. Und ich glaube, das war jetzt auch, das war so ähnlich wie dein Lauf heute. Ne?
Also, zum Reinkommen einfach.
Ja, wieder. Du weißt ja, wie es ist, wenn du als Bahnathlet lange verletzt warst und dann halt wieder einen gescheiten Lauf machen kannst. Und das ist ja eine sehr ordentliche Zeit, ja. Dann ist das natürlich auch so ein Befreiungsschlag, dass du sagst, okay, ja,
auf jeden
ist die
Fall.
Saison doch noch da, ja, und ist schon so. Ja, und Maxi Torwett, der ja mit Hanna in einer Trainingsgruppe ist, der ist in Karlsruhe gelaufen.
Ja genau.
Der ist auch ordentlich hier 1500 gelaufen, das für ihn ja eher unter Distanz ist, ja.
15 Meter Bestzeit gelaufen, und zwar deutlich, meine ich. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob er schon mal unter 3:40 davor geblieben ist, aber auf jeden Fall jetzt 3:37.
In der Halle.
Ich Freiluft hatte ich, glaube ich, 3:39 oder sowas im Hinterkopf, aber auf jeden Fall jetzt 3:37:61, das ist schon sehr, sehr gut, und war knapp hinter seinem guten Freund, wie heißt denn jetzt gleich, aus Christoph Kester natürlich, aus Karlsruhe. Ja. Der hat auch einen großen Sprung nochmal gemacht und um eine Hundertstel knapp verpasst, das Heimspiel in Karlsruhe zu gewinnen. Er startet ja für Karlsruhe. Beide Jungs auf jeden Fall nicht weit weg von der EM-Norm. Ich glaube, die ist 3:36:5, oder?
Ja.
Ja, genau. Also da wirklich ein paar Zehntel, beziehungsweise bei Christoph, glaube ich, 13 Hundertstel, das ist natürlich nichts, aber gut, die Saison, ich würde jetzt mal sagen, Ende Mai geht ja gerade erst los, und zumindest bei mir, das werden die Jungs besser wissen, ich meine, die sind ja noch aktive Mittelstreckler, aber bei mir war es tatsächlich auch oft so, dass ich zum Saisoneinstieg auch echt immer ein, zwei
gerade wenn es Mittelstreckenrennen waren, ein, zwei Rennen gebraucht habe, um reinzukommen. Ich fand, so eine 10.000 kannst du auch relativ gut im Training vorbereiten. Da schadet es auch nicht, wenn man davor mal ein, zwei kürzere Rennen gemacht hat. Aber ich fand gerade so 1.500 mit dem hohen Laktat und so, also sich da richtig weh zu tun und auch Bock drauf zu haben, sich weh zu tun, fand ich, hat es immer nicht geschadet, wenn du ein, zwei, 1.500 schon mal laufen konntest, damit du wieder ein bisschen diesen Blutgeschmack im Mund bekommst, damit du dann Feeling kriegst, alles klar, jetzt bin ich ready, jetzt können wir mal richtig loslegen. Ja. Also ich gehe mal davon aus, dass die tatsächlich im weiteren Saisonverlauf hoffentlich auch noch ein bisschen schneller laufen können.
Also auf jeden Fall ja auch eine spannende Herangehensweise, ja, und sicher auch für alle, die einen Herbstmarathon planen, ja, überlegt das durchaus mal, ob ihr nicht jetzt mal euch einfach irgendwo an einem Volkslauf hinstellt. Ja, egal, was ihr da macht. Also jetzt nicht gleich so super lange Sachen, aber Katar Steinruck.
Eher die kürzeren Sachen, genau, im Sommer.
Katar Steinruck, ja, auch wieder Bestzeit, ist eine der x-ten Bestzeiten in dieser Saison schon. Ja, also
sehr, sehr gut drauf,
genau, diese Saison. Ne? Also jetzt hat der wirklich 5 Kilometer. Ja, das ist alles Vorbereitung auf ihr Marathon-Höhepunkt bei den Europameisterschaften in München. Ja, jetzt eine 5 Kilometer Bestzeit gelaufen. Aber das gibt so viel Speed, ja, war ja auch ein Thema beim Philipp letzte Woche, ja, ruhig mal sich auf den Platz stellen und mal ein paar Hunderter Sprints, ja, machen, ja, um so eine Reaktivität im Fuß und so weiter, ja, Basisaufwärme, was hat er gesagt? Fundament, ne? Fundament herstellen.
Fundament, genau, richtig,
ja.
Genau.
Ja, und das machen die ja auch. Du bist ja gleich im Vorfeld von Hamburg auf die Halbmarathonnummer gegangen, was ja im Prinzip schon sehr nah an der Zielgeschichte dran ist, ja?
Ja, ja. Also Halbmarathon ist, ich finde, das ist immer eine ganz nette Formüberprüfung innerhalb einer Marathonvorbereitung, aber das ist tatsächlich eigentlich zu lang, als dass man das so als richtig krasses Unterdistanzrennen bezeichnen kann. Also jetzt nur als Beispiel, da reden wir bei mir Unterschied von 5-6 Sekunden auf einen Kilometer. Differenz sozusagen. Also da wäre tatsächlich mal so ein 10-Kilometer-Lauf oder sowas wirklich so ein richtiger Schock fürs System, in Anführungszeichen, wo du wirklich mal einen anderen Schritt, ein anderes Tempo laufen kannst, wo man sicherlich auch mal wirklich ins Laktat reingeht. Das ist ja auch bei einem Halbmarathon eher jetzt nicht so richtig der Fall. Im besten Falle läufst du ja einen Halbmarathon wirklich so im Bereich dieser VL3, also 3-Millimol-Bereich, gerade so, dass du halt noch nicht so richtig ins Laktat gehst, weil dafür die Strecke einfach zu lang ist, dass man das durchstehen kann. Und deswegen, ja, kann ich auch nur allen zu Hause empfehlen, ja, wenn ihr sagt, ihr seht euch irgendwo so als die klassische Marathonläuferin oder Marathonläufer, die halt gerne einen Marathon irgendwo im Frühjahr, im Herbst laufen, ich würde dann davon abkommen, sozusagen das ganze Jahr zu probieren, irgendein Marathontraining zu gestalten, also das ganze Jahr versuchen irgendwie, die individuell, wie auch immer das dann aussehen mag, hohen Umfänge, die individuell die Longruns ganzjährig zu machen, sondern wirklich bewusst so diese Zeit nach eurer Regenerationsphase, beispielsweise ihr habt jetzt im Frühjahr einen Marathon gemacht, habt vielleicht 3-4 Wochen ein bisschen Piano gemacht, um dem Körper auch ein bisschen Erholung zu gönnen, dann habt ihr jetzt echt noch eine Menge Zeit, es wird ja jetzt wahrscheinlich jeder von euch Berlin laufen im Herbst, was ja wirklich fast der früheste Herbstmarathon eigentlich normalerweise ist, Ende September, diese Sommermonate zu nutzen, wie es Ralf gesagt hat, einfach mal sich für ein paar kurze Rennen anzumelden, also mit kurz meine ich wirklich 10 Kilometer, wenn ihr was Kürzeres findet, auch mal, vielleicht sogar was Kürzeres, einfach um dem Körper, der Körper gewöhnt sich an Reize und der Körper wird immer dann besser, wenn er mit unterschiedlichen neuen Reizen konfrontiert wird, weil man dann halt an verschiedenen Stellen der Körper auch darauf reagiert. Und so kommt ihr mal ein bisschen aus dieser auch Monotonie des Marathontrainings raus, lauft mal einen anderen Schritt, lauft vielleicht auch eine Bestzeit über 10 Kilometer und sowas wird euch dann helfen mit diesem Speed, auch mit diesem Selbstvertrauen, was ihr euch da im Sommer auch über kurze Strecken holen könnt, in eine neue Marathonvorbereitung zu gehen. Also unabhängig davon, ich will jetzt natürlich nicht eigene Veranstaltungen bashen, um Gottes Willen, es gibt noch einen Marathon jetzt am Wochenende, ich habe das falsch gesagt, glaube ich, in der letzten Folge, natürlich war ich eine Woche zu früh, dieses Wochenende ist der Regensburg-Marathon beziehungsweise der Regensburger Halbmarathon und ach Gott, da gibt's alles, da gibt's einen Viertelmarathon, Dreiviertelmarathon, also da gibt's wirklich die komplette Bandbreite von roundabout 10, also 10,5 Kilometer sind's, bis zum Marathon, finde ich tatsächlich, ich weiß gar nicht, ob da Corona-Erwägungen eine Rolle gespielt haben, nee, der ist immer so spät, glaube ich, der ist eigentlich immer so spät, da kann's halt manchmal auch richtig heiß sein, da weiß ich nicht, ob da ein Marathon auch so richtig Bock macht, sage ich jetzt mal, aber das ist zum Beispiel eine gute Gelegenheit, dann zu sagen, hey, ich laufe zum Beispiel mal hier diesen 10,5 Kilometer Lauf mit und mache einfach mal Speed oder sowas. Also von dem her, ruhig ein bisschen Abwechslung reinbringen, das schadet nicht, ganz im Gegenteil.
Die Triathleten gehen ja dann hin und machen in Vorbereitung auf eine Langdistanz, ja, und du sagst, es ist jetzt schon ein bisschen spät für Marathon, Also bei der Langdistanz läuft man auch Marathon, völlig überraschend, ja. Im Juni oder im Juli
das
oder
ist im natürlich August richtig.
Oder im September, ja. Also ist leider so. Da wird gerne dann vorher eine halbe Distanz gemacht, ja. Also jetzt sind so eigentlich die Wochen der halben Distanzen, ja. Waren gerade schon ein paar große Sachen, ja, Championship in Samorin von der Challenge-Familie und nächste Woche ist die 70.3 Veranstaltung in Kraichgau, auch eine wirklich tolle Veranstaltung, ja, super, auch wenn jemand da in der Nähe ist, fahrt da mal hin, das ist wirklich ein Volksfest.
Grüße gehen raus an Alex von In Silence, mit dem habe ich gestern telefoniert und habe erfahren, das dass er da mitmacht, habe ich gehört.
Das ist genau so ein Ding nämlich, das ist dann der Vorbereitungshalbe, ja, für das Ziel im Sommer, der macht, glaube ich, rot auch, ne, im Sommer, ist das richtig?
Ich meine ja.
Und das ist übrigens auch keine anspruchslose Laufstrecke da, also es ist eine sehr, sehr harte Radstrecke. Aber die Laufstrecke hat es auch in sich, weil das ist permanent so kleiner Hill hoch, wieder runter. Ja, kleiner Hill hoch, wieder runter, kleiner Hill hoch, wieder runter.
Im Kraichgau oder bei Rot? Nee,
in Kraichgau.
Ne? Ah ja, Kraichgau, ja.
Und dann ist es eben jetzt Ende Mai, ja, da kann es dann eben auch schon mal schnuckelig sein. Also das hat was in sich, ne? Und deshalb haben wir auch eine Frage bekommen, und zwar von Running Dad aus Schnaken. Ja, das ist der Uli aus Schnaken. Ja, Schnaken sage ich schon, Schnaken, ja klar, ne? Die Schnaken beißen mich gleich im zweiten Hintern, ja. Aus Schnaken, meine Fresse, ja. Uli, schönen Gruß, aber wichtige Frage, und zwar hat er vor, in Berlin im Herbst seinen 10. Berlin-Marathon zu finishen und ist in der AK 65 und hat eine Zielzeit von 4 Stunden 30. Und jetzt möchte er sich darauf vorbereiten, dass es da ja auch in Berlin durchaus nochmal, also mehr zu den potenziell jedenfalls noch wärmeren Marathons durchaus zählt, wie er mit Salztabletten umgehen kann, soll, wie auch immer, weil er das bei uns in einer Folge gehört hat und hat da nach dem How to Do gefragt. Ist gar nicht so einfach. Hast du Erfahrung mit Salztabletten? Du läufst zu kurz, ne? Du läufst einfach zu kurz, ey.
Ich wollte gerade sagen, da kann ich als nicht ernstzunehmender, wie soll ich sagen, Läufer, der gerade mal immer versucht, im Bereich von 2 Stunden 15 oder schneller zu laufen, nicht mitreden. Nee, Spaß beiseite. Also ich habe selber noch nicht Salztabletten ausprobiert. Ich habe aber schon oft davon gehört, dass die durchaus einen nicht zu unterschätzenden Vorteil bieten können. Immer abhängig davon, in welchen Konditionen, also Bedingungen, läufst du ein Rennen. Ne? Stichwort Hitze, Ralf hat's gesagt, ist sicherlich was, wo du natürlich sehr, sehr viel mehr Flüssigkeit und damit auch sehr viel mehr Elektrolyte verlierst und Muskelkrämpfe dann damit auch sehr viel wahrscheinlicher sind. Und der andere Faktor ist natürlich auch ganz klar die Laufzeit. Also bei 2 Stunden Roundabout laufen schadet es wahrscheinlich jetzt auch nicht, aber ist noch nicht jetzt unbedingt essentiell. Ich kenne jetzt tatsächlich keine Kolleginnen, Kollegen aus dem Profifeld, bei denen ich wüsste, dass sie Salztabletten während eines Rennens konsumieren. Aber klar, wenn du halt dann, hier Beispiel, 4,5 Stunden und dann natürlich auch also länger läufst, dann damit automatisch auch in wärmere Bedingungen, als selbst wenn du früh startest, kommst du in spätere Rennsituationen rein, wo es einfach wärmer wird und dann mehr verlierst, kann das auf jeden Fall Sinn machen. Ich glaube, man kann auch, jetzt muss ich gerade überlegen, wie das heißt, ich glaube, man kann auch so eine Art Schweißtest oder irgendwie so eine Analyse davon machen.
Ja.
Ja, wie heißt das denn? Der Fachbegriff fällt mir nicht ein. Man kann doch analysieren, wie viel Salz du quasi ausscheidest beim Schwitzen. Ne?
Also
das kann man ja berechnen dann pro Stunde sozusagen.
Es gibt ja wie immer den professionellen Ansatz und es gibt halt, sagen wir mal, einen hausgemachten Ansatz. Ja, gehen wir mal über den professionellen Ansatz. Jeder Mensch schwitzt halt ein bisschen unterschiedlich. Das macht es ein bisschen komplizierter oder komplexer, den Umgang mit Elektrolyten und vor allen Dingen halt auch mit Salz oder mit Salztabletten bei längeren Belastungen. Ne? Ist natürlich im Triathlonsport ein Thema, das wichtig ist. Auch das haben wir bei Philipp ja letzte Woche kurz, aber wirklich nur kurz angesprochen, mit der verfehlten oder nicht anwesenden Verpflegung von Florian Angert beim Marathonlaufen. Weil da eben ja die Belastungsdauer noch sehr viel länger ist und in der Regel in großer Hitze, St. George, Utah, 35 Grad. Ja, da reden wir natürlich nochmal von ganz anderen Speiseraten. Tatsächlich ist das sehr unterschiedlich. Ihr wisst das von euch selber oder in der Beobachtung, dass manche Leute bei derselben Temperatur sehr stark schwitzen und andere wenig. Auf der einen Seite ist es so, dass das auch mit der Intensität der Belastung zu tun hat, aber es ist halt auch ein bisschen typabhängig. Ja, so ein Parameter ist, wenn ihr einen intensiven Lauf hattet, Ja, und der Schweiß ist getrocknet auf eurer Haut. Und ihr geht dann halt so mit dem Fingernagel drüber. Ja, und ihr merkt, dass das dann halt so, ne, so weiße Spuren hinterlässt, weil dann merkt ihr schon, dass ihr relativ stark geschwitzt habt. Mhm. Ja, also ich bin zum Beispiel auch jemand, der relativ stark schwitzt. Das ist ja nicht schlecht, sondern im Prinzip ist das ja ein Kühlungsprozess des Körpers. Ja, also eine tendenziell ja eher gute Funktion des Körpers, die da gemacht wird, weil Leute, die weniger stark schwitzen, müssen diese Hitze anders im Körper halt abpuffern. Ja, das ist nicht unbedingt einfacher, aber man kann diese Schweißrate professionell messen lassen und sich dann entsprechend verhalten. Man kann aber auch einfach sagen, okay, wenn ich so lange unterwegs bin, also zum Beispiel 4, 4,5 Stunden, 5 Stunden im Marathonlauf oder bei anderen sportlichen Belastungen möglicherweise noch länger, dann muss ich versuchen, schon prophylaktisch entsprechend Salz zu mir zu nehmen. Die meisten Gels heutzutage, ja, die ihr bekommt, egal von welchem Anbieter, sind mit Kochsalz versetzt, ja, NaCl, ja, falls ihr nochmal drauf schaut, das ist leider oft so angegeben tatsächlich, ja, da muss man dann nochmal gucken, ja, aber, und das macht's wirklich ein bisschen tricky, selbst wenn ihr also eine Idee habt, wie viel ihr zu euch nehmen wollt, es ist teilweise so, dass selbst von dem gleichen Hersteller je nach Geschmack eine unterschiedliche Konzentration an Salz in den jeweiligen Gels drin sind. Also ihr könnt jetzt nicht sagen, okay, ich habe gute Erfahrungen mit Gel XY gemacht, also nehme ich das, ich schaue da drauf, okay, da ist Salz drin, fertig. Wenn ihr eine andere Geschmacksrichtung nehmt, ist mitunter eine andere Salzkonzentration, also niedriger oder höher, wie auch immer. Ja, auch da müsst ihr tatsächlich drauf gucken und euch das einmal ausrechnen. Ja, es gibt so durchschnittliche Vorstellungen und Raten, aber wie gesagt, das da gibt's, gebt ihr einmal im Internet ein und dann könnt ihr das halt auch selber ausrechnen. Ja, man läuft, nimmt Flüssigkeit zu sich, wiegt sich vorher, wiegt sich nachher, hat man schon mal eine Idee, also wie viel, ja, und dann wird eine Hochrechnung gemacht und entsprechend dann substituiert über zum Beispiel Gels oder Salztabletten. Das funktioniert wirklich ganz gut. Aber man muss sich diese Gels wirklich sehr gut angucken, weil es nicht dieselben Konzentrationen selbst von selben Herstellern in den Dingern drin sind. Ja, manchmal kann Sport auch ganz schön kompliziert sein. Ja, aber
also je länger Laufstrecken oder sportliche also Aktivitäten, Triathlon, Radfahren werden, desto komplexer wird es irgendwie, hat man den Eindruck, ne?
Aber wer schon mal mit Krämpfen da im weiteren Verlauf von solchen Laufveranstaltungen oder im Anschluss an Schwimmen und Radfahren zu tun hatte, das ist ja überhaupt gar kein Spaß. Ja, und da hört der Spaß halt auch radikal auf, weil es halt unfassbar scheiße wehtut, um es mal klar zu sagen. Ja, und auch beim Laufen dann stehen bleiben müssen, weil man dauernd Krämpfe hat, dann ist halt wirklich der Spaß vorbei. Und das muss nicht sein, weil man das tatsächlich sehr gut vorher ausprobieren, vorbereiten und sich entsprechend verhalten kann. Punkt. Ja. Aber
ich hoffe, das hat die Frage halbwegs beantwortet. Schon, ja. Aber also ich sehe das ähnlich. Natürlich ist uns, also ist bei uns auch in den Getränken Gels, was wir konsumieren, wie es Ralf schon gesagt hat, ist ja auch ein Grundsatzanteil an Salz schon mal drin, aber ja, es hängt natürlich davon ab, wie viel schwitzt ihr, wann lauft ihr eure Rennen, wie lang sind diese Rennen, also wie lang bewegt ihr euch sportlich aktiv, dementsprechend macht das durchaus auch Sinn, mit Salztabletten zu arbeiten. Ich überlege gerade, ich glaube, mein Vater, der hat das ab und an bei Marathons auch schon gemacht, dass er Salztabletten irgendwie mitgeführt hat und auch konsumiert hat.
Ja, und du erinnerst dich ja an deine Lieblingsszene vom Frankfurt-Marathon, ja, als Julius Brink in die Tanke gegangen ist und Salzbrezel gekauft hat. Ja, und warum hat er das gemacht? Ja?
Weil er Hunger hatte. Er hatte Bock auf Salzbrezel.
Weil der Krämpfe hatte bis Texas. Ja, er hatte natürlich viel zu wenig trainiert. Ja, und er hatte halt wahnsinnig Krämpfe und der hatte halt auch tendenziell, sagen wir mal, eher nicht die, er hat viel geschwitzt.
Der war sehr seriös vorbereitet, Ralf. Als ehemaliger Beachvolleyball-Profi war der bestimmt sehr seriös vorbereitet. Seriös
vorbereitet, aber er hatte nicht sehr viel lange Läufe gemacht. Ja, nee, und er hat relativ viel geschwitzt. Ja, und dann, wenn man schon Lust kriegt auf was Salziges, ist es meist schon ein bisschen spät.
Ja, das war legendär. Das werde ich nicht vergessen in der Übertragung. Das war so sensationell. Es kam auch so unverhofft. Also damit konntest du ja im Vorfeld nicht rechnen. Es zieht jetzt durch, oder? Ja. Geht es hier in die Tankstelle
und kauft sich Befriedigung von akuten Leidenschaften, ne? So geht das.
Ich hätte gar kein Geld dabei gehabt, ne? Also
ich glaube nicht, dass der Geld dabei hatte.
Also sich einfach mitgenommen
hat. Ich glaube, unser Kollege, der damit reingegangen ist, hat das bezahlt.
Ah, oder der ist so
wieder raus. Ich habe keine Ahnung.
Ja, war für die Tankstelle auch gute Werbung. Ich meine, der HR war mit drin.
Kommt auf die große Rechnung, HR zahlt. Also da müsste ich nochmal nachgucken, aber Geld hatte der nicht dabei. Ich glaube nicht.
Das würde mich auch überraschen. Also ich meine, es gibt bestimmt auch natürlich Leute, die vielleicht irgendeine Art Laufgürtel oder irgendwas, eine Tasche an der Hose, aber warum nimmt man Geld beim Marathon mit? Machst du ja normal nicht eigentlich. Also,
aber übrigens, bei Triathlon-Veranstaltungen in den Vereinigten Staaten kriegst du fast immer Brezel.
Ja, auch als, also nicht nur im Zielbereich, sondern auch während des
Rennens. In den Verpflegungsstationen. Okay. Ja, und die sind ja beim Laufen dann jede Meile, jeder 1,5 Kilometer, da musst du die Tüte nicht aufreißen. Aber die liegen das schon.
Stimmt, ja.
Ja, ja, es gibt auch teilweise sowas wie Hühnersuppe. Ja, also so eine Suppe, ne? Eine salzige Suppe gibt es auch häufiger.
Wie wird das ausgeschenkt? Also in so einem normalen Plastikbecher dann auch, wie du
sagst? Ja, das ist nicht heiß, ne? Sondern das ist dann irgendwie so lauwarm oder sowas. Ja, eine Brühe, ne? Das, was ja auch super ist. Ja,
auf jeden Fall. Also und vielleicht ja, wenn man so einen langen Tag dann auch hat, beispielsweise bei einem Ironman, vielleicht auch mal ganz angenehm was anderes zu schmecken als
die ganze Zeit Gel und Morten. vielleicht noch ein Gel, ja, dann willst du mal irgendwas anderes haben, ja. Und dann,
kann ich mir gut vorstellen.
Dann kommst du an der Tanke vorbei und die Chipsregale lachen dich an. Da kommst du schon mal zum Bremsen. Ja, sehr schön, ne? Wenn ihr euer Training ein bisschen strukturieren wollt und auch auf euer Befinden achten wollt und Rückmeldung haben wollt zu eurem Training, da empfehlen wir uns unseren zweiten Partner, auch für diese Woche, genauso wie in der letzten Episode schon. Denn die Verbindung zwischen Endurance, also Ausdauersport, und Coaching ist da zusammengefasst in der Enduco-App. Ja, Endurance Coaching, genau, Enduco-App. Und die bieten euch da einen wunderbaren Service. Da gibt es unterschiedliche Stufen, die man als Einstieg sich auch ohne Bezahlung erstmal sehr gut angucken kann.
Genau, die Enduco-App ist praktisch euer neuer Personal Trainer für Ausdauersport. Also es geht, es ist sowohl möglich, sich coachen zu lassen, was das Laufen anbelangt, inzwischen auch für Radfahren. Und uns wurde gesagt, man arbeitet auch an weiteren Sportarten, ohne es jetzt näher hier zu präzisieren. Das ist wohl in Arbeit. Ist ein junges Unternehmen aus Saarbrücken, was diese App konzipiert und zur Verfügung stellt. Ralf hat schon gesagt, es gibt da durchaus eine kostenlose Möglichkeit, diese App zu nutzen. Also ihr müsst einfach in euren App Store, egal ob Android oder Apple gehen, könnt ihr die App Enduco einfach runterladen. Und es gibt auch eine Bezahlfunktion, die ihr nutzen könnt. Das heißt dann, glaube ich, Enduco Pro, genau. Was dann noch akribischer ist, noch detaillierter. Aber im Großen und Ganzen ist das halt eine KI-basierte Trainings-App, die ihr sozusagen mitfüttert, ne? Also die App erstellt euch einen Trainingsplan. Und ausgehend von eurem Schlaf beispielsweise, wie ihr dann fragt euch die App am nächsten Morgen, wie habt ihr geschlafen, fühlt ihr euch gestresst, was ist los im Job, keine Ahnung, fühlt ihr euch bereit für ein hartes Training? Dementsprechend, je nachdem wie ihr die App füttert, modifiziert die eben auch euren Trainingsplan. Und ist, denke ich, gerade für die von euch durchaus eine coole Gelegenheit, da in das Training vielleicht nochmal ein bisschen mehr Struktur zu bringen, die halt vielleicht nicht irgendwie in einem Verein sind, wo es einen Coach gibt oder einen Personal Trainer so bezahlen. Also für solche Leute, glaube ich, ist das eine sehr coole Möglichkeit, Struktur ins eigene Training zu bringen und im besten Fall natürlich auch dann für die sportlichen Challenges, die man sich selber gesetzt hat, dann auch zu merken. Also Enduco App findet ihr im App Store und natürlich auch bei uns verlinkt in den Shownotes. Ja, wir können euch aber den Link natürlich auch gerne nochmal sagen. www.enduco.app /Bestzeit-Podcast, www.enduco.app/Bestzeit-Podcast, findet ihr in den Shownotes oder ganz einfach Enduco nachschauen in euren App-Stores.
Und weil wir da ja vorhin schon bei Ernährung und du hast ja gesagt, ja, wie ist es eigentlich im Radsport, ja, da ist halt vor allen Dingen im Profibereich in den letzten Jahren ein radikaler Wandel eingetreten. Ja, früher war jedes Zuführen von etwas anderem als Wasser wurde als Schwäche ausgelegt. Ja, okay. Also von der Haltung her. Ja,
ja,
was ist denn mit dir los? Ja, du bist schon so schwach, dass du was essen musst. Weißt du so? Die haben natürlich eine extrem gute Fettverbrennung, dadurch, dass die ja sehr lange Trainingsbelastungen halt immer haben. Ja, das ist schon extrem gut ausgeprägt. Aber inzwischen ist es so, dass sie ein sehr, sehr klares Verpflegungskonzept jeweils von ihren Betreuern haben. Und über den Funk, also die haben ja einen teameigenen Funk, ja, den alle Fahrer abhören. Und darüber kriegen die dann nochmal Erinnerungen, Leute, ja, nochmal ein Gel, nochmal eine Flasche und so weiter und so weiter. Ja, also das hat sich wirklich stark verändert und es ist halt deutlich professioneller geworden. Und ihr müsst da mal drauf achten, gerade bei solchen mehrwöchigen Rundfahrten, wie jetzt gerade der Giro, der unterwegs ist in der letzten Woche, oder dann Tour de France oder Deutschlandtour übrigens, ja, könnt ihr euch da auch nochmal informieren, die in diesem Jahr wieder stattfindet. Das sieht man jetzt viel häufiger, ja, also vor einem langen Anstieg, ja, alle nochmal ein Gel rein, ja, das war sonst eher nicht so üblich, ja, oder man hat das auch häufiger schon gesehen, dass die dann im Set kriegen, ja, diese Umhängetasche, die angereicht wird und alles weggeschmissen haben und nur einen Schluck aus der Flasche genommen haben und dann auch die weggeschmissen haben. Ja, aber das machen die heute nicht mehr, ja, weil die Belastungen halt einfach anders geworden sind, also härter und Belastungsspitzen halt anders geworden sind.
Ich glaube, das sind sogar zwei Faktoren, die da eine Rolle spielen. Also zum einen glaube ich, dass es natürlich eine richtig ausgeklügelte Wettkampfverpflegung Vorteile in so einem Rennen bringt, das ist sicherlich auch, dass du besser durch das Rennen kommst und wie du schon gesagt hast, wenn die Etappen härter werden oder anspruchsvoller auch durch Höhenmeter, ist das sicherlich ein Vorteil, wenn du da dich eben ja versuchst, auch im Rahmen der Möglichkeiten optimal zu versorgen, was auch so eine Aufnahme von Kohlenhydraten pro Stunde etc. anbelangt, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass das einfach auf die gesamte Tour bezogen sinnvoll ist, dass du halt dann nicht versuchst, jedes Rennen wirklich bis auf die Substanz runter dich alles wegzubrennen, weil das wird sicherlich die Regeneration dann dementsprechend beeinflussen,
das ist
sondern
auch ein wesentlicher Punkt, ja.
Halt sich nicht komplett jeden Tag leer machen, sondern halt versuchen, dem immer ein bisschen entgegenzuwirken, um halt Regenerationsprozesse auch zu beschleunigen, um so ein langes, da kann ich ja gar nicht mitfühlen, also mitleiden schon am Fernseher, aber mitfühlen im Sinne von, was das mit einem macht, wenn du 3 Wochen lang da so Belastungen ausgesetzt bist, das ist ja auch einfach brutal. Und ich glaube, dass das auch für den Verlauf von so einer Tour durchaus ja, große Vorteile hat, wenn man in den Rennen versucht, eben auch da nachzuhelfen.
Ja, übrigens, der Sigi von In Silence ist heute gefahren und hatte eine sehr schöne Kurzüberschrift über seiner 70-Kilometer-Runde bei Strava. Bremse kaputt. Ich habe da eine Frage. Wofür Bremse? Der soll schnell fahren. Nein, tatsächlich ist er in der Nähe von Fuschel am See rumgefahren. Das ist bergig da, ja. Also da braucht man schon mal eine Bremse. Und wenn man keine hat oder die kaputt ist, das ist natürlich nicht cool, gar nicht cool. Ja, gut. Ich hoffe, das ist alles glatt gegangen und
also er hat gestern noch starten, gesagt, dass er schon das Gefühl hat, dass mit der Bremse was nicht richtig stimmt und was er gestern noch gesagt hat, er hat schon ein bisschen recherchiert, um das vielleicht doch noch checken zu lassen, weil er ja am Wochenende einen Wettkampf hat, hat er gemeint, das Problem ist, er hat, wenn ich das jetzt richtig zusammenbringe, ich glaube, er hat ein Rad von Scott.
Ja.
Ein modernes Rad, kann ich gar nicht mitreden, ich kenne keine modernen Räder, ich habe ein sehr altes Rennrad, mit dem ich vielleicht zum Physio fahre, aber moderne Räder kann ich nicht mitreden, ich habe aber gehört, irgendwelche Bremszüge, Kabel, whatever, das ist nicht außen, das ist innen.
Ja, das ist ja nicht eine Frage von modern oder unmodern, sondern von Zeitfahrrad und alles nach innen gelegt oder nicht, ja.
Genau, also auf jeden Fall ist das von außen nicht so easy ersichtlich, wo das jetzt gerade hakt oder nicht. Hat er jetzt mal recherchiert, welcher Radladen in der Umgebung sich zutraut, da irgendwie nachzugehen. Und es gibt wohl einen Laden einer Konkurrenzmarke, die gesagt haben, würden sie eher ungern machen. Solche Räder bauen sie üblicherweise nicht auseinander und müssen da irgendwie rumfummeln. Und jetzt ist er auf der Suche, glaube ich, nach einem Laden, der Scott-Räder in dieser Nähe irgendwie auf Vordermann bringen kann, weil er halt am Ende der Woche, wann ist Kraichgau? Das ist am Sonntag wahrscheinlich, muss er wahrscheinlich am Freitag da anreisen, ne? Weil Samstag ist ja bestimmt diese ganze Abgabe von Equipment und so weiter.
Ich bin relativ sicher, dass er an der Wettkampfstrecke jemand hilft, der ihm hilft.
Oder vor Ort, aber wahrscheinlich willst du ja die Woche noch auch noch ein, zwei Mal aufs Rad wahrscheinlich zum
Trainieren. Ja, dafür gibt es doch diese DB-Räder da an der Ecke.
Also falls jemand an Fuschel am See ist, der sich mit Scott-Rädern auskennt, schreibt uns auch gerne, entweder auf dem Bestzeit-Account oder eine E-Mail und wir leiten das gerne an Alex von In Silence weiter, vielleicht gibt's ein paar Socken umsonst. Ja. Ja.
Also jedenfalls, ich habe bei dem Triathlon schon mal einen überholt, der mit einem DB-Rad unterwegs war.
Nein, ja, wirklich?
Ja. Und zwar, das war in Köln, relativ kurzer Triathlon, also irgendwie, weiß nicht, ich glaube 600 oder 700 Meter schwimmen, keine Ahnung, weiß ich nicht mehr. Ja, und dann ich aufs Rad und fahre los und denke, ey, das ist doch ein DB-Rad da vorne, ja. Dann bin ich an dem vorbeigefahren. Das war halt einer von der DLRG, ja, der natürlich schwimmen konnte, ja, und zwar richtig, und dann klar vor mir aus dem Wasser gekommen ist. Er kam jetzt mit dem DB-Rad nicht ganz so schnell voran, ja. Aber,
überraschend.
Aber muss ich sagen, die Dinger rollen relativ gut. Also wenn die okay aufgepumpt sind, ja, die haben okay. ein gutes Rollverhalten. Die sind natürlich schwer wie ein Schrank, ja. Aber ja, das gibt's auch bei Triathlon-Veranstaltungen, dass da Leute mit DB-Rädern unterwegs sind. Ich glaube, mit so einem DB-Rad in Greifswald, das wird richtig bitter, ja, weil die Anstiege sind da schon ein bisschen anders. Nee, außerdem ist das ja logischerweise nicht sein Leistungsvermögen. Das ist uns total nervig, wenn du so einen Defekt an einem hochtechnisierten Zeitfahrrad hast, weil tatsächlich ist das Know-how auch jetzt bei einem anderen Hersteller zum Beispiel nicht unbedingt da, um das dann entsprechend zu reparieren, ja? Oder ja. Dir fehlt ein Spezialwerkzeug oder was auch immer. Das ist ein bisschen nervig. Ja. Aber es gibt da sowas ja wie Gruppenhilfe. Ja, also ich habe das mehrfach erlebt, gerade da im Kraichgau, ja, dass Leute Probleme hatten. Ja, also einer meiner sehr guten Freunde kam dahin und sein Akku für das Umwerfen der entsprechenden Gänge, ja, war leer. Ja, so. Und er hatte aber das Ladegerät für seinen Akku natürlich zu Hause. Ja, eine Durchsage, ja, 3 Minuten später stand einer mit dem Akku neben ihm.
Nein, ja. Echt? Okay, ja. Das ist ja mega cool.
Dann das nächste Jahr hatte irgendeiner auch ein kleines Teil, ich weiß nicht mehr genau, was es war, ja, aber ein elementares Teil einfach nicht dabei. Ja. Das hat keine 10 Minuten gedauert, da war einer da, ja, und hatte das und hat es zur Verfügung gestellt. Also das ist da schon sehr cool, ja. Und wenn du,
sehr kollegial,
wenn du da dann sagst, pass mal auf, hier Scottrad-Probleme, in der Regel gibt's auch einen Tech-Service. Ja, und dann gehst du zum Tech-Service hin und die haben diese ganzen Räder alle schon mal gesehen. Und die haben auch eine Idee, wo der Zug dann verlegt werden muss.
Langläuft, ja, und ja, genau.
Ja. Aber wenn es das ist, ne, man heißt natürlich nicht immer, dass man sofort weiß, was da Tango ist.
Das, was Tango ist, ne?
Ist
das
so.
Das ist richtig.
Ja, es lebe das Laufen, oder? Schuhe an und los.
Hey, ohne Witz, also das denke ich mir, je mehr ich in diese Triathlon-Welt eintauche, Neoprenanzüge, keine Ahnung, und dann irgendwie hier kalte Füße, kalte Hände, wie jetzt hier St. George, dann hast du schon Probleme, das Zeug auszuziehen oder geschweige denn das andere wieder anzuziehen und Rad, und da können 1000 Sachen am Rad sein oder fährst dir einen Platten. Überleg mal, wie es mich ankotzen würde, wenn ich hart trainiert habe und dann fährst du dir einen Platten und kannst deswegen nicht abliefern. Diese Faktoren sind zum Glück größtenteils eliminiert beim Laufen. Also da hat man halt einfach nicht viel technisches Krimskram. Sehr gut, heutzutage natürlich schon, ja, Carbon etc. bla bla bla. Und eine Uhr irgendwie, die sollte man vielleicht auch noch vorher aufladen. Idealerweise bei einem Marathon was
aber
trinken.
Also du könntest wahrscheinlich nicht laufen dann, aber tendenziell, man kann auch ohne Uhr laufen.
Ja, also bei mir auf gar keinen Fall. Das ist wie beim Auto, wenn du auf den Startknopf drückst, auf den Anlasser. Das ist bei mir der Druck auf die GPS-Uhr. Ansonsten geht nicht los einfach. Oh, schön. Wenn es bei der Polaruhr nicht piepst, dann ist zum Glück habe ich da heute dran gedacht, dass ich eine Uhr brauche. Ne? Sonst wäre heute Morgen direkt der Laufeinstieg wäre schon passé gewesen, weil wäre ich draußen gestanden, hätte ich gesagt, ach du Scheiße, geht nicht.
Ja. Die Schuhe hat es auch dabei?
Oder bist du Schuhe hatte ich zum Glück dabei, ja, tatsächlich.
Das wollte ich vorhin schon fragen. Was bist du denn für einen Untergang gelaufen?
Ey, ich habe mir direkt die volle Dröhnung gegeben. Altstadt, Kopfsteinpflaster, erstmal bis zur Donau, ja. ich bin da unterwegs, gleich direkte Rosskur. Nee, aber war nicht lange. Also ich bin kurz am Dom vorbeigelaufen, da einmal kurz hier raufgeguckt
und Kerze, so. Dachte Kerze hingestellt.
Habe ich gedacht, ja, kann nicht schaden. Wer weiß, ob's da nochmal was wird. Und dann, ja, das ist halt von der Praxis. Die Edermüller-Keller-Praxis ist ziemlich in der Altstadt. Und also ich habe dann auch irgendwie jetzt für so eine kurze Strecke, und zumal ich jetzt nicht wusste, geht das jetzt gut, geht das nicht gut, hatte ich jetzt auch keinen Bock extra irgendwo von der Donau aus zu starten, um danach dann ins Training zu fahren, sondern habe dann gleich die ganzen Krempel, ganze Sporttasche mitgenommen, Wechselklamotten, Duschsachen, das alles in Spind gehauen und bin von dort dann losgelaufen und dann bist du so in, gut, ich bin zum Fischmarkt runter, was sind das, 500 Meter, dann bist du auf einem normal asphaltierten Weg und dann auch so ein bisschen Parkwege an der Donauinsel in der Mitte am oberen Wörth. Und ja, aber auch ein bisschen Kopfsteinpflaster. Also hab mir gedacht, bei dem Tempo ist das jetzt, glaube ich, noch kein Problem, hoffe ich mal.
Ja, aber ja. Man denkt ja dann plötzlich über solche Sachen nach, ne? Wo du sonst nicht drüber nachdenkst, wo du vielleicht langläufst.
Total. Das ist echt schlimm, wenn man sich so im Vorfeld schon zu sehr Gedanken macht, wo ist ein Untergrund, was ist das vielleicht gut, ist das nicht gut? Und ich bin eigentlich ganz froh, dass ich das heute auch aufgrund der Wettersituation nicht gemacht habe, weil es war ja schon angesagt, das Wetter, also es war heute Morgen sehr dunkel schon, dann guckst du auf die Wetter-App, ganzen Tag Regen angesagt.
Hier ist sonnig und ich bin gar nicht in Köln.
Ja, und jetzt reißt ein bisschen auf. Ein bisschen reißt auf hinter uns, aber es ist wirklich, also den ganzen Tag über echt geschüttet. Also während dem Krafttraining auch, habe ich mir gedacht, hatte natürlich auch keine Jacke dabei, bin mit dem Pulli hier, Kapuze auf, hier dann durch die Stadt gerannt, um noch was zu essen zu holen und dann, ja. Aber genau, deshalb dachte ich, ich will jetzt nicht mit nassen Sachen dann irgendwie durch die halbe Stadt fahren und dann bin ich gleich vom Gym aus sozusagen gestartet.
Ja.
Und ja. Mal gucken, morgen früh, denke ich mal, laufe ich hier von der Wohnung aus los. Da bin ich ja gleich an der Donau. Das ist ja nicht weit. Man muss jetzt nur überlegen, das ist eine kleine Challenge gerade für mich, wenn man nur so wenig laufen darf. Also ich bin froh über alles, nicht, dass ihr mich falsch versteht, ich bin froh über jeden Kilometer, den ich laufen darf, aber wenn man nur so wenig laufen darf, da habe ich gar keine Runden für.
Ja, genau.
Dann kann ich eigentlich nur an der Donau out and back laufen, weil so das Minimum ist normal.
Dafür gibt's die Explorer-Funktion bei Strava.
Ja, ich könnte ein paar Runden um Baggerweiher
hier drüben. Ich bin ganz sicher, ja, wenn die Leute das hören am Freitag, kriegst du ein paar Hinweise. Ja, also Leute,
nicht, wo kann ich kleine Runden
nicht
auflassen? Kommt zum Hinweis, Stadion.
Genau. Ja, genau. Nicht die ganz kleinen Runden dann mehr. Ja, ihr habt ja nächste Woche dann so, sagen wir mal, 8 bis 15, so in dem Bereich dann. Ja,
da wird es dann wieder leichter. So 12, 15, da habe ich natürlich einige, aber so unter 10, muss ich fairerweise auch sagen, habe ich selten Laufschuhe angezogen, weil das hat sich von der Zeit her allein gar nicht gelohnt. Da bist du länger
fast
mit Duschen und Umziehen beschäftigt, als mit, ja, das stimmt,
ja.
Als mit Laufen selber.
Ja, ne? Halbe Stunde laufen geht immer.
Ne? Ja, das stimmt tatsächlich. Ja. Aber wie gesagt, da ist ja dann der Aufwand zwischen Umziehen, Duschen und Laufzeit ist ja, also das hebt sich ja fast schon wieder auf.
Weißt du, das sind diese arroganten Herangehensweisen an Sport von Läufern, ja? Weil ich bin ja diese Woche in der anderen Sportart unterwegs, ja? Ich bin diese Woche beim Schwimmen, ja?
Ja, Ralf ist, das seht ihr natürlich nicht, haben wir gerade darauf hingewiesen, aber ich sehe das natürlich an Ralfs Hintergrund. Ralf ist nicht weder in Frankfurt noch in Köln, das ist auf jeden Fall ersichtlich.
Ja, hier. Nee, ich bin in Berlin, da sind in dieser Woche die deutschen Jahrgangsmeister, ich hatte das ja schon mal erwähnt, ja? Die Schwimmer sind da großzügig mit den Schulstunden. Ja, also die Jahrgänge 13 Jahre bis 19 Jahre schwimmen halt ihre deutschen Meister aus. Die ganze Woche über.
Da muss ich mal kurz einhaken. Ist das wirklich, kann man dafür von der Schule leicht befreit werden? Weil ich meine mich zu erinnern, wenn es darum ging damals so, ja, wir hatten manchmal auch schon so, Gott, mit 14 oder was das war, so Landeskaderlehrgänge. Da war halt oft Beginn Freitag Nachmittag. Ne? Dann musst du selber am Freitagvormittag halt da hinfahren, weil das war auf der Schwäbischen Alb. Fährst ja ein bisschen hin. Oh, und ich weiß, dass es bei mir damals an dem einen Gymnasium war, das echt ein Struggle, dass du dann irgendwie mal einen Freitag nicht in der Schule warst. Das war ja auch nicht jedes Wochenende, sondern gefühlt, I don't know, alle 2 Monate mal oder so. Aber ist das dann unter der Woche jetzt bei euch gar kein so großes Problem, oder?
Also das möchte ich jetzt sicher nicht generalisieren, weil ich kann mir schon vorstellen, dass das von Schule zu Schule doch sehr unterschiedlich gehandhabt wird. Ja.
Ich finde es ja gut, wenn es so wäre, weil es belohnt ja letztlich die Leute, also die Kinder, die außerhalb der Schule sich noch, egal ob es wegen mir musisch ist oder sportlich, extrem engagieren. Ne? Also das ist ja auch dann, finde ich es immer, ich aus meiner persönlichen Erfahrung fand ich es immer schade, wenn man dann das Gefühl hat, es wird einem da irgendwie Steine in den Weg gelegt. Also das ist ja wirklich was Besonderes dann auch, wenn man solche deutschen Meisterschaften mitmacht.
Ich bin ganz sicher, dass wir hier in unserer Community ja da ein Agreement haben, dass das ein wesentlicher Punkt der, wie soll ich sagen, der Persönlichkeitswertung halt sein kann. Ja,
auf jeden Fall.
Aber es gibt natürlich auch noch andere pädagogische Konzepte, die das völlig anders sehen, die vor allen Dingen Leistungssport komplett ablehnen. Ja, also Leute, die sagen wir mal so eher, ja, ich will das jetzt gar nicht einordnen, aber es gibt halt sehr viele Schulen oder Verantwortliche in Schulen oder Lehrer, die kein Verständnis für Sport haben und schon gar nicht für Leistungssport. Und die auch sagen, hey, wieso keine Schule, ja? Also ich würde jetzt auch sagen, ich finde die Herangehensweise eines Verbandes, der ja diese Meisterschaften ausrichtet, schon offensiv, dass man sagt, okay, dann sind die Kinder halt mal eine ganze Woche nicht in der Schule. Klar, wir haben jetzt einen Feiertag und viele Schulen nutzen sicher auch den Freitag als Brückentag und so, okay. Aber es ist schon ein Aufwand. Ja, und ich weiß nicht, wie viel Starterinnen und Starter hier sind. Also es ist Wahnsinn, ja. Ich war da heute.
Da auch eine Zwischenfrage. Ja. Du wolltest wahrscheinlich gerade von den Starterinnen und Startern sprechen, aber ist das so viele Tage am Stück, weil der Andrang so groß ist? Weil ich überlege jetzt kurz zurück, deutsche Jugendmeisterschaften, also U20, U18, war zu meinen Zeiten damals Freitag, Samstag, Sonntag. Also musstest du theoretisch auch Donnerstag anreisen, wenn du Freitag schon dran warst, aber
das sind ja 3 Tage, aber heute ist ja Dienstag. Das heißt, das ist so ein krass, also ja geil, wenn eine Sportart so viel Nachwuchs hat noch, aber ist da so ein krasser Andrang sozusagen, damit man das über so viel, also so viele Tage jetzt ziehen muss?
Also letztlich ist es ja immer eine Frage, wie viele Teilnehmer lässt der Verband in den jeweiligen Klassen zu? Mhm. Ne? Also das ist ja auch eine Frage der Definition. Beim Deutschen Leichtathletikverband ist ja die Tendenz eher dahingehend, dass weniger Leute in die deutschen Meisterschaften reingelassen werden, auch bei bei den Aktiven, dass die Wettbewerbe und die Felder eher kleiner sind. Bei den Schwimmern ist das ein bisschen anders. Da sind je nach Streckenlänge ist es ein bisschen unterschiedlich, aber bis zu 30 pro Strecke, mhm. pro Jahrgang. Mhm. Ja, pro Geschlecht. Also das ist dann schon, das addiert sich schon auf. Klar, in der Regel ist es, oder oft ist es halt auch so, dass Schwimmerinnen oder Schwimmer nicht nur eine Strecke haben, sondern mehrere Strecken haben. Ja, entweder in ihrer Speziallage. Also meine Tochter schwimmt halt Brust, ja. Die schwimmt jetzt zum Beispiel 50, 100 und 200 diese Woche. Ne? Mhm. Also das ist jetzt nicht untypisch. Ja, aber was weiß ich, ein Rückenschwimmer, der kann in der Regel auch Kraul schwimmen. Ja, oder ein Kraulschwimmer schwimmt dann halt von 50 bis, keine Ahnung, 200. Und dann vielleicht noch eine Rückenstrecke dazu oder. Also da sind schon mehr Starts halt auch für die jeweils. Aber ich finde es halt schon auch viel. Aber die Halle war voll heute. Ne? Also ist irgendwie auch cool zu sehen. Ja, dann hast du da die ganzen, ganzen jungen Jahrgänge. Und was ich ganz spannend finde, also erstmal noch sehr unfertige Techniken und dann sehr unterschiedliche Entwicklungsstufen, ja. Also
das stelle ich mir heftig vor.
Also auch Leute, die du kennst das von dir, ja. Leute, die
ich war immer einer der kleinsten und schwächsten.
Die 13 oder 14 sind, da sind jetzt gerade bei den Jungs ja extreme Unterschiede, ja. Da sind halt Leute dabei, die sehen so aus wie ich, sag ich mal. Die sind 1,90, 1,95 groß und haben schon ein bisschen Muckis. Und dann sind da wirklich noch so kleine nette Spargel dabei, ja, wo du denkst, du bist doch keine 13, ja, zeig mal deinen Schülerausweis, ja. Das heißt aber nicht, dass sie halt nicht auch sich qualifiziert haben, ja. Also die sind dann schon auch unter den besten 30 in Deutschland, ja. Und das war sehr, sehr spannend. Und tatsächlich waren die Vorläufe auch jetzt nicht in dem jeweiligen Jahrgang, sondern die wurden nach Zeiten gesetzt. Ja, das heißt, du schwimmst dann halt durchaus auch mit Älteren schon in deinem Vorlauf, was dann teilweise sagen wir mal, die Figuren vor dem Startblock schon ein bisschen kurios hat wirken lassen. Aber das Leistungsgefälle ist dann in einem Lauf sehr klein. Ja, weil sonst würden da größere Unterschiede entstehen in den Läufen, was beim Schwimmen nicht so schön ist. Ja, und jetzt hast du dann in den einzelnen Läufen die Leute immer mit den gleichen Vormeldezeiten. Ja.
Ja.
Und ja, das ist schon spannend. Ja, und dann guckst du da so ein bisschen rum und triffst halt ehemalige Schwimmer, die dann ihre Kinder da jetzt haben. Ne? Habe ich ja schon gesagt, Marc Warnecke, Steffen Zesener, Simone Osigos und so weiter und so weiter. Also das ist wirklich lustig. Ja, und meine Kleine ist heute Morgen 12. geworden, über 50 Brust, also super bei ihrem ersten Start, war super nervös heute Morgen, aber das muss alles sein, ja, also ganz cool.
Ja, mega, also das glaube ich sofort, ich weiß auch noch, also ich bin ja heute auch noch nervös, wenn ich im Wettkampf laufe, aber als Kind, gerade wenn du in so neue Bereiche ja auch irgendwo aufsteigst und das erste Mal reinschnupperst, dann sind die Abläufe anders, alles viel größer und so, da war ich wohl auch richtig, richtig, richtig nervös.
Ja, und bei den deutschen Leichtathletikmeisterschaften, also Jugend, ist es noch ein bisschen anders, weil dann bist du zwar auch in dem Stadion, gut, aber wenn du jetzt, sagen wir mal, Sindelfingen-Stadion ist ja ein ordentliches Stadion mit einer kleinen Tribüne und so weiter, ja. Und der Sprung, ich weiß nicht, wo deine ersten deutschen Meisterschaften waren, kannst du gleich nochmal erzählen.
Wattenscheid.
Ja, ist jetzt nicht so unähnlich, ne? So, das ist beim Schwimmen natürlich ein bisschen anders, ja, weil das ist das Schwimmzentrum hier in Berlin. Das ist eine fette Halle. Ja, und die ist halt auch dann entsprechend vorbereitet, also mit abgehängten Seitenteilen, mit Werbung überall und so weiter, ja. Fetter Beleuchtung und so, ja. Ein Livestream gibt's auch. Da kommst du dann schon mal, und dann ist die Halle voll, ja. Also auf der einen Seite sitzen die ganzen Aktiven, auf der anderen Seite die ganzen Eltern, ja. Und dann denkst du, oh, wow, ja. So, und meine Tochter trainiert halt in Köln im Leistungszentrum. Das ist jetzt vom Volumen her auch jetzt keine kleine Halle, auch mit einer 50-Meter-Bahn. Das heißt, da ist der Sprung jetzt nicht ganz so groß. Aber wenn du jetzt aus einem kleineren Ort kommst und vielleicht vorher noch nie bei sowas warst und hast eine 25-Meter-Bahn zu Hause, dann kommst du da rein. Das ist eine ganz andere Welt. Ja, ich weiß nicht, wann du das erste Mal bei den aktiven deutschen Meisterschaften hattest. Ja, also ich kann mich auch erinnern, meine ersten deutschen Meisterschaften, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ja, aber erste Mal hier Berlin Olympiastadion deutsche Meisterschaften, das ist halt schon eine andere Kiste gewesen. Ja, klar, ich meine, Hürdenvorläufe waren leider immer samstags morgens um 10. Da war übrigens das Berliner Olympiastadion noch nicht ganz ausverkauft.
Ich wollte gerade sagen, da wird das ein oder andere Ticket noch übrig gewesen sein wahrscheinlich.
Das war Wahnsinn, da kommst du da rein in diese riesen Schüssel. Ja, Berliner Olympiastadion, also vor der Renovierung war das ja noch, weil das war im vorigen Jahrhundert. Kommst du da rein und denkst, wow, ja, das ist natürlich ein Monster, so ein Stadion da plötzlich. Aber da ist niemand, ja. Da hörst deinen eigenen Hall wieder, ja, weil es so leer ist, ja. Also auch irgendwie krass, ne?
Und Berliner Olympiastadion waren auch mal deutsche Staffelmeisterschaften, ja, die ja traditionell eigentlich bei den Jugend, im Rahmen der Jugendmeisterschaften, ja, ja, ausgetragen werden. Und dann ist das ja meistens auch, zumindest für die Vorläufe, war das ein relativ früher, ja, Vormittagsding, irgendwas, keine Ahnung. Und das war auch komisch, weil du bist dann in diesem riesen Stadion, was ja wirklich ein atmosphärisch eigentlich sehr geiles Stadion ist. Also ich bin auch mal dort beim ISTAF gelaufen, wo richtig viele Leute da waren. Das ist schon hammermäßig. Aber wenn du halt damals da warst und dann sind da, lass es vielleicht 1000 Menschen, wenn überhaupt, lass es 1000 Menschen in diesem gesamten Stadion, ja, gewesen sein, inklusive Helfer, Kampfrichter, Betreuer, Athleten und Athletinnen. 1000 Leute und da passen ja wahrscheinlich 80.000 rein oder sowas theoretisch und dann hast du ja dann diese Bahnen, dann den Graben, dann erst die Tribüne, da hast du gar nichts mitbekommen. Also ich glaube, während des Rennens, es war noch nie so leise, kam es dir vor, klar, du hast deine Mitläuferinnen und Mitläufer da irgendwie gehört, natürlich die angefeuert haben, Teamkollegen, aber von den Rängen, also wenn da oben einer irgendwie Reihe 35 war, da hast du nichts gehört, also das war schon komisch.
Hab ich das nicht mal erzählt, dass ich da einen prominenten Nachbarn hatte bei meinem Vorlauf über 110 Hürden?
Ich glaube nicht, also zumindest noch nicht im Podcast.
Nee. Ja, da muss ich das noch kurz erzählen. Das ist nämlich eine ganz schöne Geschichte. Ja, ihr erinnert euch an einen gewissen Jürgen Hingsen.
Ja.
Ja, also Zehnkämpfer, ehemaliger Weltrekordler, in absoluter Weltklasse. Zehnkämpfer ging als großer Favorit zu den Olympischen Spielen nach Seoul 88. Und wodurch ist er noch berühmter geworden als durch seine ganzen sportlichen Leistungen? Richtig. Er hat bei den Olympischen Spielen 3 Fehlstarts im 100-Meter-Lauf gemacht und war damit raus. Ja, also da galt noch eine andere Fehlstartregel und die war dann nochmal für Mehrkampf nochmal anders als für die Sprintwettbewerbe. Das heißt, man durfte dann noch einen Fehlstart mehr machen. Und jener Jürgen Hingsen konnte gut Hürden laufen. Ja, also damals die Jungs, die konnten alle gut Hürden laufen. Sigi Wenz, Jürgen Hingsen und Guido Kratschmann waren ja so die großen Zehnkämpfer in der Zeit in Deutschland, ja, also auch weltweit. Und Jürgen saß links neben mir im Block. Ne? So, und wie das so ist beim Hürdenlaufen, man will sehr schnell zur ersten Hürde. Ne? Weil ist ein Vorteil, wenn man da schnell ist. Ja. So, dann machte einer ganz links einen Fehlstart, dann machte einer ganz rechts einen Fehlstart, dann machte Jürgen seinen ersten Fehlstart. Ja, und wir waren jetzt aber nicht im Mehrkampf, sondern wir waren jetzt in der Sprintregel, ja. Ja, und dann hieß es beim inzwischen, ja, vierten Startversuch, hieß es auf die Plätze, fertig, wir gehen hoch, ja. Ich zucke ganz leicht, er läuft raus. Er wird disqualifiziert bei den deutschen Meisterschaften über 110 Meter Hürden.
Ah.
Ja. Wenige Monate vor diesem Ereignis in Seoul war das. Das heißt, ich hatte
dann,
das Szenario schon mal erlebt.
Das, du hast das genauso live damals schon miterleben können.
Neben mir erlebt. Ja, das war, ja, das sind so Dinge, da denkst du nachher, ey, es kann doch nicht sein, dass er das zweimal macht. Das kann doch nicht sein Ernst sein. Bei Olympischen Spielen 100 Meter, ey, das ist der erste Wettbewerb im Zehnkampf. Aua. Ja, aber dafür hat er sich ja endlos Dinge anhören müssen, ja, ohne Ende. Ne?
Ja. Das verfolgt einen, glaube ich.
Ja, schon. Ne? Aber so ist es ja. Erste Mal deutsche Meisterschaften. Also wie gesagt, das waren nicht meine ersten, aber ich glaube, meine ersten waren, glaube ich, in Frankfurt oder in München. Eins von beiden, ich weiß es nicht mehr genau. Auch große Stadien, ja. Auch in München, da waren ein paar mehr Leute drin, aber das ist ja auch, also vielleicht so riesengroß, ja.
War das auch Olympiastadion?
Das war Olympiastadion, ja, ja.
Ah, ja, mega.
Das ist ja jetzt dann auch Europameisterschaften, das ist natürlich was ganz anderes. Ja, da kommst du morgens rein und es ist halt voll. Ja,
ja,
aber bei deutschen Meisterschaften Vorlauf, wenn du das erste Mal dabei bist, ist alles aufregend, ja. Callroom, was, wie, wo, ja. Kann ich das essen? Da gibt's da was zu essen? Gibt's da Häppchen?
Kann man bestellen?
Ja. Genau, gibt's was zu bestellen. Ja, und beim Schwimmen musst du dann schon deine Badekappe dabei haben, du musst deine Brille dabei haben. Ja, die kann natürlich, da kann der Gummi zureißen. Ja, Badeklamotten sind ja heute auch so super eng, die können reißen und, also da, ne? Was hast du da einfach als Läufer? Ne? Spikes an.
Trikot,
Spikes,
kurze Hose.
Trikot, kurze Hose, Spikes. Spikes los. Gut, da, bei ja. Spikes können auch die Spikes raus sein oder keine Künde.
Oder Spike-Länge passt nicht.
Ja, dann, oder Schnürsenkel reißen oder keine Ahnung. Deine Werbeaufdrucke sind scheiße oder falsch.
Oh, da hatte ich schon öfters Probleme, ja. Ja, ne? Gefühlt auch jeder Landesverband hat da seine eigenen Regeln, obwohl es da angeblich irgendwas Übergeordnetes ja, gibt. Aber das gibt, für, beim einen war es okay, hat keiner gesagt, ja. Dann bist du woanders, dann heißt das passt überhaupt nicht. Ich war doch aber erst hier, also das war alles in Ordnung. Ja.
Ja. Ja, so ist das. Ne?
So ist das.
Große aufregende Zeiten auf jeden Fall. Ne?
Ja, ja, absolut.
Und ich bin einfach Schwimmerinnenvater, ist auch mal cool.
Ja, absolut. Also, du wolltest gerade sagen, und für dich ist das ja sogar, also ich meine, du bist ja auch beruflich sozusagen in der Schwimmmaterie ja. sehr schon drin. Insofern bist du ja da, triffst du da wahrscheinlich auch sehr viele bekannte Gesichter, ja, logischerweise. Ja. Davon gehe ich ja mal aus. Das heißt, ihr bleibt bis Sonntag?
Nee, bis Samstag. Der letzte Start ist am, heute, wenn ihr es hört, ist der letzte Start. Ja, könnt euch den Livestream nochmal reingucken, zu kurz vor 10, 200 Meter Brust. Und dann... Könnt ihr mal
wissen alle,
mal
gucken, was wir zu tun haben.
Findet, wer meine Tochter war.
Die, wollte gerade sagen, die natürlich ganz früh hören, direkt um 5, die könnten um 10 noch einschalten. Ja, genau.
Rechtzeitig. Sehr, sehr schön.
Ja. Ne? Lasst uns gerne noch mal wieder, weil wir haben jetzt in Vorbereitung auf die Sendung echt mal wieder so alte Mails durchgeguckt bei uns im Archiv, Insta-Nachrichten etc. Schickt uns gerne nochmal alles, was euch interessiert an Themenvorschlägen, Fragen und Gästen. Am besten aber als Mail an bestzeit.podcast@gmail.com. Findet ihr aber auch in jeder Podcast-Beschreibung, ja. glaube ich. Könntet ihr auch überall ja. auf Apple ja. oder Spotify genau. finden, die E-Mail-Adresse. Die meisten von euch kennen sie ja eh. Schickt uns da gerne mal was durch. Jetzt nicht, dass wir sagen, wir machen das schon in der nächsten Woche. Aber es schadet mal nicht, wenn wir auch eine Woche haben, wo jetzt vielleicht nicht ein Gast schon geplant ist oder wo wir sagen, wie das so viel in unserem Leben passiert, dass wir dann immer mal wieder eine Frage oder eben auch ja irgendwie einen Themenvorschlag vielleicht aufgreifen können, so wie heute das mit den Salztabletten. Falls euch das interessiert, also schickt das gerne mal an die Mail, dann können wir das ein bisschen sammeln, strukturieren und gucken, wann was vielleicht irgendwie auch gut passen kann. Und dann haben wir ein bisschen was auf Halde auch für euch. Und ansonsten, ja, haben wir auch schon lange nicht mehr gemacht, aber ja, empfehlt uns doch gerne weiter in eurem Freundes-, Bekannten-, Kreis-, Lauf-, Community-, whatever, Lauftreff, was ihr so habt. Da freuen wir uns immer, wenn ihr uns auch weiterempfehlt. Auf Instagram verlinken uns ja eh schon viele, das finden wir sehr, sehr cool. Ich glaube, das ist immer auch echt krass gewachsen, der Account. Also haben wir, glaube ich, jetzt auch schon knapp 3200 Leute, die uns da folgen auf Instagram. Das freut uns wahnsinnig. Oh ja, und wenn ihr noch eine Minute extra habt, dann freuen wir uns natürlich auch, wenn ihr uns eine gute Bewertung auf Apple oder Spotify da lasst, weil das hilft uns natürlich auch, dass wir da ein bisschen besser gerankt werden in den Sport-Podcast-Charts. Da stehen wir eh dank euch ja schon sehr, sehr gut, da muss man ja sagen. Also wir sind ja da schon recht regelmäßig in den Top 50, muss man sagen. Müsst ihr euch mal vorstellen, Top 50 Sport-Podcast bei Apple und Spotify. Und da treten wir als sehr kleiner, aber familiärer Lauf-Podcast natürlich auch immer gegen die Übermacht an Fußball-Podcasts an. Also da kannst du wahrscheinlich
jetzt,
schon mal...
Die haben ja jetzt sowieso alle Sommerpause.
Ja, ja, das ist unsere Chance. Da ja. können wir zuschlagen, Leute. Empfehlt uns weiter. Wir rollen das Feld auf. Ja, wenn wir es auf Platz 1 schaffen, dann machen wir einen Screenshot auf jeden Fall hier irgendwo mal.
Wir waren nämlich gestern Abend noch in einer eigentlich in Irish Pub, ja, aber es entpuppte sich als Hertha-Kneipe. Ja, oh, okay. Zum Glück war es ja ein Happy End für die Berliner. Ja, ja. Das war alles gut. Ja, ich wohne übrigens ganz in der Nähe vom Friedrich-Ludwig-Jahn-Stadion, ja, wo ja auch schon die deutschen Meisterschaften stattgefunden haben als in den deutschen Meisterschaften oder ich glaube, es war das ISTAF, ne? Als das Stadion renoviert wurde.
Das kann ich dir nicht mehr genau sagen. Ja, das war vor meiner Zeit.
Jedenfalls ist das hier Mauerpark, das ist nicht weit entfernt. Da kann man auch sehr, sehr gut laufen und da wird eigentlich auch den ganzen Tag gelaufen. Das ist sensationell. Ja. Da gehe ich gleich noch hin, ne? Kleine Runde drehen. So 6 Kilometer.
Das klingt hervorragend.
Ja, ich hole auf.
Ich wollte gerade sagen, Ralf, wenn du mehr als 6,2 läufst, hast du mich schon im Sack. Das geht aktuell sehr schnell. noch was, Leute, noch was. Auch Werbung in eigener Sache. Also was heißt in eigener Sache? Eigentlich für eine gute Sache. Die meisten von euch, na nicht die meisten, aber viele von euch sind ja wahrscheinlich eventuell auch bei der Adidas Running App angemeldet und nicht nur auf Strava. Hat auch den Vorteil, dass ihr teilweise früher über neue Laufschuhe oder spezielle Farbwege informiert werdet, wenn ihr euch da anmeldet.
ja, lange Rede, kurzer Sinn, es ist wieder Run for the Oceans. Das ist ja die Adidas-Aktion zusammen mit Parley, wo es darum geht, gemeinsam Kilometer zu tracken. So war es in der Vergangenheit. Inzwischen werden Minuten getrackt, um das ein bisschen breiter zu gestalten und ein bisschen weniger performancemäßig, weil es ist egal, ob ihr jetzt dann 10 Kilometer lauft oder einfach dreiviertel Stunde euch bewegt. Da gibt es verschiedene Sportarten, die da jetzt inzwischen dazu zählen. Und für 10 Aktivitätsminuten, die ihr über die Adidas Running App trackt, wird das Äquivalent von einer Plastikflasche aus den Meeren oder von den Stränden dieser Welt gesammelt. Ich glaube, das Ziel ist mindestens 250.000 Kilogramm Plastik sozusagen dieses Mal von ja Stränden, wie gesagt, Wasser und so weiter zu sammeln und zu recyceln natürlich auch. Gibt's ja, viele von euch wissen das, inzwischen ja auch viele Klamotten und Schuhe, die einen hohen Anteil an Parley-Stoffen haben, also quasi recycelten Stoffen. Insofern, ja, ihr lauft ja eh, wir wissen das ja, ihr seid ja sehr aktiv, auch auf dem Rad und weiß nicht wo. Ladet euch die App runter, kostet ja nichts, meldet euch da gerne an und joint der Run for the Oceans Challenge. Ich bin natürlich auch dabei, ich bin gerade ja noch nicht ganz so fit, aber ich versuche im Rahmen meiner Möglichkeiten ein paar Kilometer zu sammeln,
beziehungsweise ein paar Minuten.
Wie viele Flaschen hast du schon? Ja, sage und schreibe 2,5, wenn man heute diese 25 Minuten nimmt oder so. Ich hoffe, morgen werden es ein bisschen mehr. Ja, also tut nicht weh, aber tut im besten Falle, zahlt ein bisschen auf das allgemeine Konto ein und dann wird ein bisschen mehr Plastik gesammelt.
Gut, ihr Lieben, dann raus ans Werk, ne? Plastikflaschen sammeln, Kilometer machen, so war das, ja. Und wir wünschen euch ein super Wochenende und hören uns nächste Woche. Bis dann, ciao, ciao.
So schaut's aus. Macht's gut. Ciao, ciao.